Marco,
Ja.
wie traurig ist es, wenn eine Serie, die man wirklich, wirklich liebt und gerade anfängt, sie anderen Leuten zu empfehlen, gecancelt wird?
Ist das dein Schicksal gewesen vor fast 10 Jahren? Weißt du,
Sieben
dass es vor fast
Jahre,
10 Jahren angefangen hat?
ist das her.
Ja,
Kannst du dir
aber
vorstellen?
die dritte Staffel war vor 7 Jahren, aber vor 10 Jahren hat es angefangen, ne?
Ja.
Fällt mir jetzt erst auf.
Wahnsinn, oder?
Vor 10 Jahren lief die bis heute wahrscheinlich beste Marvel-Serie.
Also ich muss halt sagen, das ist so ein bisschen mein Schicksal. Unser geschätzter Freund, also einer meiner besten Freunde, aber auch ein geschätzter Kollege von uns, Sebastian, ja, hat mir viermal eine Serie empfohlen, viermal unterschiedliche Serien empfohlen. Und
Kennt
mit
das Phänomen gar nicht, die Serien zu empfehlen und du guckst die nicht? Das gibt's doch gar
ja,
nicht.
aber er war so hartnäckig gewesen, dass ich alle vier geschaut habe. Und jetzt kommt die Tragödie, okay? Fast alle davon sind in der Top 20 meiner Lieblingsserien aller Zeiten gelandet. Das musst du erstmal schaffen. Und drei von diesen Serien wurden frühzeitig gecancelt.
Warte, warum kriege ich die zusammen? Was könnte es sein? Auf jeden Fall Leftovers?
Leftovers wurde nicht gecancelt.
Ach so, es ist sauer zu Ende
Leftovers
gegangen.
hat ein
Oh shit.
richtiges Ende.
Ja, aber ich dachte, die haben früher Schluss gemacht als
Nee, im
geplant. Dachte ich.
Gegenteil. Also
Ah, okay.
Leftovers ist die erste Season, basiert auf dem Buch. Season 2 und 3 sind frei erfunden.
Ah,
Aber ich
okay.
finde Season 2 und 3 besser als Season 1.
Okay.
Was krass selten ist, wenn du dich von der Source Material entfernst, dass es besser wird. Aber das ist Leftovers gelungen. Deswegen an alle, die nur die erste Season von Leftovers gesehen haben und es gut fanden, aber nicht wow, Season 2 und 3 sind besser. Wirklich.
Okay. Also Marvels Daredevil ist offensichtlich dabei. Also herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Heute geht es um Marvels Daredevil und noch um drei andere Serien, die
Zwei
gerade.
andere,
Zwei andere,
die
Entschuldigung. Ja, aber
gecancelt
ich weiß ja
wurden.
nicht, was die vierte ist. Was ist die vierte, die nicht gecancelt wurde?
Die einzige, die nicht gecancelt wurde, ist Leftovers. Und
Also,
jetzt
das war eine
gibt's.
Empfehlung von Sebastian. Das meine ich ja
Genau.
damit vier. Okay,
Genau.
gut. Dann habe ich ja zumindest eine trotzdem richtig geraten. So,
Ja,
also
Wunder.
Daredevil und das. Okay, was könnten die anderen zwei sein? Ich will nur ganz kurz, sorry, das macht mir gerade zu viel Spaß. Gib mir mal einen Hinweis, bitte.
Bei beiden?
Oder von mir aus für beide Hinweise.
Okay, bei beiden
Vorsichtige.
kann man einen Satz ziemlich geil, der gilt für beide Serien. Und zwar, Horror-Ikonen wurden zurückgebracht. Kann man bei beiden
Okay,
Sachen
okay.
sagen?
Eine ist Ash vs. Evil Dead.
Yes.
Okay, Horror-Ikone
Traurig, weißt du, wenn du
zurückgebracht.
die Serie schaust,
Serie.
endet sie mit so einem potenziellen Teaser für eine Season 4, die so ein bisschen Evil Dead meets Mad Max ist. Und du, oh mein Gott! Und es wird nie passieren. Weißt du, was Bruce Campbell zu den Fans von Evil Dead gesagt hat?
Was?
What we learned from Ash vs. Evil Dead is that we have a very loyal fanbase that go crazy about us, but that are not willing to pay for us and download
Ja, aber sie haben es ja auch auf Showtime oder so versendet.
Ja.
Irgendwas, was ja
Na,
keiner
sie,
guckt.
na bei Stars haben sie es gezeigt. Ja,
Stars,
gut,
auch noch
aber das ist der
schlimmer.
einzige Sender, der die Show so kreativ freidrehen hat lassen, wie kein anderer. Also Netflix hatte Forderungen, nee, der Witz geht nicht klar, nee, das geht zu weit und so weiter und so fort. Hier, Stars waren die einzigen, die gesagt haben, dreht frei, hier habt ihr unser Geld.
Aber wer könnte die andere Horror-Ikone sein? Lass mich raten, das ist keine Horrorserie, sondern es ist wirklich nur ein Schauspieler oder Schauspielerin, die als
Nein,
Horror-Ikone. Nein, es ist eine
nein.
Horrorserie. Da gibt's ja nicht so viel.
Okay, soll ich dir das letzte
Ja,
machen?
jetzt musst du das Letzte sagen oder noch
Den
einen
letzten
Hinweis geben.
Tipp? Es ist
Letzter
eine
Tipp.
Horror-Ikone, bei der du und Sebastian sich gestritten haben, ob das denn wirklich Horror ist.
Ja, okay. Das ist Schweigen der Lämmer. Ach so, Hannibal.
Ja.
Hannibal, die Serie. Ja, klar.
Hannibal endet ebenfalls die dritte Season mit so einem scheiß Cliffhanger. Und du weißt ganz genau, Season 4 wäre jetzt Buffalo Bill gewesen.
Das war jetzt übrigens ein Punkt für Sebastian, weil bei Horror-Ikone denke ich nicht zuerst an Hannibal Lecter.
Ja.
Es ist ein Punkt für ihn, den gebe ich ihm. Es ist kein klassischer Horrorfilm, aber der Psychothriller, egal, ich will das nicht schon wieder
Ja,
ausbreiten. Aber interessant, ja, guter
übrigens,
Break.
also, und Sebastian muss ich einfach sagen, ich liebe den Mann ohne Ende. Und bei Daredevil war er richtig akribisch. Also bei Ash vs. Evil Dead hat er gesagt, Eve, dass du das nicht guckst, du wirst es noch mehr lieben als ich. Ja? Mhm. Hat er sogar recht. So. Mhm. Bei Daredevil meinte er, warum guckst du das nicht? Das ist so gut. Das ist so alles, was du liebst an Superhelden-Sachen und was dir fehlt an Superhelden-Sachen und was du auf der Kinoleinwand immer bemängelst, aber hier richtig gut kriegst. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, weißt du was? Ich guck mir die erste Folge, vielleicht die ersten zwei an. Aber wenn es mich nicht catcht, dann bin ich raus.
Hm.
Ja, und die zweite Episode hat ja schon alles verändert mit diesem One-Take, der straight out of Oldboy war.
Hm.
Und ich halte Daredevil, die originale Show auf Netflix, für ein Meisterwerk. Ich gehe so weit. Ich halte sie für in einer Liga spielend mit Christopher Nolans Interpretation von Batman, mit Matt Reeves Interpretation von Batman, mit Sam Raimis Interpretation von Spider-Man und mit James Mangolds Interpretation von Wolverine. Das ist für mich ganz, 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 ganz großes Kino in Serienform. Und gerade in der besten Season wurde die Show gecancelt. Und das hat
mir... Achso, finde ich, ist die dritte die beste?
Ja.
Mhm.
Das hat mir das Herz... Die zweite Season, da haben ja viele so Probleme mit. Ich weiß auch warum. Weil die zweite Season hat zwei ganz tolle Stories, schafft es aber nicht, die so gut miteinander zu verbinden. Weil es geht los mit Punisher und du so, oh, es ist geil und ah. Und in der zweiten Hälfte ist es Elektra. Und eigentlich ist das auch total super und du so, oh, es ist geil. Mhm. Aber den roten Faden durch diese zwei Storylines, dass sich das so organisch verknüpft, das kriegen sie nicht gut
hin. Das fühlt sich voll wie zwei verschiedene Staffeln an. Also
ja, also du merkst halt, im Writer's Room gab es zwei Ideen.
Ja.
Und die Antwort war ja.
Durchwachsen die zweite Staffel, von der habe ich fast auch alles vergessen. Ich habe wirklich vorhin beim Gassi-Gehen drüber nachgedacht, was war denn überhaupt in der zweiten Staffel? Okay, Punisher, ja. Aber irgendwas musste ich ja gestört haben, weil Punisher war es nicht. Ach, Elektra. Der Elektra-Handlungsstrang war wirklich zum Abgewöhnen.
Also, ich mochte ganz den. Schön. Ich mochte den. Ich fand nur, er hat sich halt nicht organisch eingefügt nach den ersten 3-4 Episoden mit dem Punisher. Das ist halt das Problem. Also, die erste Season, die ist halt so großartig. Und die hat auch... Die ist nicht so überfüllt. Die hat halt ein sehr simples Konstrukt. Und zwar Daredevil. Man hat ein bisschen Origin. Und Wilson Fisk. Und es geht um die Seele von Hell's Kitchen. Mhm. Und fertig. Und dieses Loch, das Wilson Fisk hinterlassen hat, der nur in einer Episode in Season 2 mitspielt, das konnten weder der Punisher noch Elektra füllen. Muss man auch sagen.
Mhm.
So, obwohl die beiden jeweils klasse waren. Und jeweils auch gut comic-akkurat dargestellt wurden. Und
ich fand Elektra wirklich nicht gut in der Serie.
Ich mochte die. Ich mochte die sogar sehr gerne.
Ich habe noch keine gute Leinwand-Elektra gesehen.
Nee.
Ich hab nur zwei, aber.
Ja. Aber nee. Fand ich halt ziemlich cool. Und die dritte hat sich so ein bisschen back to the basics. In der Hinsicht, sogar das Kostüm war zurück. Das, nicht das Daredevil-Hörner-Kostüm, sondern dieses Mortal Kombat Noob Cybot-Kostüm, dass du dir wirklich zusammenschweißt. Ich finde es so witzig, es gibt so viele Superheldenfilme, wo die sagen, ja, dieses Kostüm könntest du dir zu Hause selber basteln. Ich so, fuck off, Amazing Spider-Man. Das kann ich mir niemals zu Hause selber basteln. Ja. Aber das Daredevil-Kostüm aus Season 1 und Season 3, ja. Das kriege ich im Secondhand-Laden.
Aber ich finde es bezeichnend, soll ich dir mal, ich weiß nicht, ob dir die Inception nie aufgefallen. Ich gebe dir jetzt eine Inception zu dem Daredevil Season 1 Kostüm, okay?
Mhm.
Selbst dieses Kostüm, was ja eigentlich nur eine, wie sagt man dazu, so eine Bandage um den Kopf, wie bitte?
Bandana?
Um den Kopf gewickelt ist, um die Augen gewickelt ist. Selbst das, damit das cool aussieht und damit es die Form des Gesichtes gut zeigt. Wenn du drauf achtest, siehst du, dass da drunter eine Maske ist.
Mm.
Da ist so eine Maske, die formt das Bandana, dass es so cool aussieht, so wie es da aussieht. Es ist nicht einfach ein Tuch, das sich umwickelt. Die tun immer so, als würde sich nur ein Tuch umwickeln. Aber wenn du genau hinschaust, siehst du, dass das eigentlich so eine kleine Maske ist.
Mhm.
Das ist ja oft so. Ich meine auch bei Daredevil, bei Deadpool und so weiter. Da ist immer drunter noch mal so eine Maske, damit das cool aussieht, weil sonst sieht's einfach nur aus, als würdest du einem Wattestäbchen ein Tuch drüber stülpen, weil es drückt alles so weg. Es soll aber nicht die Nase weggedrückt werden, es die Wangenknochen und so weiter. Es soll cool aussehen. Du sollst ein Gesicht erkennen, erkennen können. Es soll aussehen wie in einem Comic. Aber das ist ja auch deswegen notwendig und deswegen ist ja auch die Daredevil-Serie so geil, weil sie es schafft, so ikonische Bilder zu zeichnen und eine ikonische Stimmung und ikonische Charaktere. Und ich bin ganz bei dir, das ist eigentlich ein Meisterwerk. Ich finde schon, dass ich viele Serienprobleme damit habe, die Netflix immer mal wieder hatte in ihren großen Serien in dieser Zeit von 2015 aufwärts. Ich glaube, bis 2018 ging es oder 19? 19. Ich glaube, da war irgendwie Pause, ne, wegen Defenders oder so.
Ich habe Defenders übrigens nicht geschaut. Und ich habe weil es mich auch Leute mal fragen, ich habe nur die erste Season von Jessica Jones gesehen, die ich gar nicht schlecht
fand. Die erste ist richtig gut. Die zweite habe ich nicht beenden können, so schlimm fand ich die. Aber die erste Season Jessica Jones, auf die lasse ich nichts kommen.
Ich fand die auch ganz gut.
Und Defenders ist genau 3 Folgen geil. Also wirklich 3 Folgen lang merkst du, es ist von den Leuten, die Daredevil gemacht haben. Und alles, was danach kommt, ist Iron Fist. Also so von der Qualität her.
Aber sind es die ersten 3 Folgen oder die letzten 3 Folgen?
Nee, sind die ersten 3 Folgen.
Ah, oh, okay, scheiße.
Also du kannst tatsächlich sehr gut, finde ich, Defenders gucken. Solange Sigourney Weaver der Bösewicht ist, ist es richtig gut. Und dann merkst du, und Sigourney Weaver ist gut, dann merkst du, okay, sie gehen ähnlich wie bei Daredevil Staffel 2 jetzt irgendwie in komplett andere Richtung. Und diese ganze Staffel fällt auseinander. Und ich habe bis heute die letzte Folge Defenders nicht zu Ende geschaut. Ich habe aus irgendeinem Grund habe ich pausiert und habe das Ende nicht geschaut, weil es mich so null gejuckt hat, wie dieses Super-Event, weil das war ja eigentlich Avengers nur für Netflix. Wie das ausgeht, hat mich nicht mehr gejuckt, weil die haben es wirklich so kaputt gemacht. Die ersten 3 Folgen sind cool und die haben auch einen geilen One-Shot. Allein wegen dem One-Take sollte man, finde ich, das gucken. Die Defenders, also zumindest die ersten 3 Folgen. Da war Potenzial, trotz Iron Fist, der ja wirklich, also das ist ja so einer der schlimmsten Marvel-Helden der letzten Jahre. Und dann schließe ich jetzt das ganze MCU mit ein.
Ja, also ich habe Iron Fist wirklich nicht eine Folge gesehen. Mhm. Weil es gab ja wirklich nicht eine positive Stimme dazu.
Also, gut, aus Interesse solltest du wenigstens mal in die erste reingucken, damit du siehst, wie schlecht das Martial Arts wirklich ist.
Nee, es hat mich dann wirklich nicht gejuckt. Also
es geht, also es ist wirklich, du guckst einem Verkehrsunfall zu.
Also ich selbst Jessica Jones, überrascht. Und ich mochte die erste Season krass gerne,
die ist cool.
kam für mich nicht ran an Daredevil. Daredevil war für mich wirklich so fucking unique. Das Einzige, was ich nachholen will, ist Punisher. Weil ich liebe die Figur.
Nachholen? Ich dachte, du hast alles gesehen.
Punisher habe ich nie komplett gesehen.
Ach echt? Was hast du nicht gesehen?
Ich habe Punisher nur ein bisschen reingeschaltet. Aber ich habe...
Ich habe es auch nicht geguckt.
Ich habe Daredevil halt komplett geschaut, alle 3 Seasons.
Ah. Von der Punisher-Serie habe ich nur Gutes gehört. Und ich dachte, du gehörst zu denjenigen, die mir auch eingetrichtert haben, wie gut das ist.
Nee,
und ich habe es nicht gucken. Geschaut, tatsächlich.
Die will ich noch gucken. Ich habe die erste Folge oder die ersten 2 geschaut. John Bernthal wurde halt geboren, um diese Figur zu spielen, muss man auch sagen. Und er ist für mich auch der... Was?
Ah, dazu reden wir gleich bei Born Again.
Oh, nee.
Ich habe da einen Take. Nee, ich habe einen Take, der dir nicht gefallen wird. Oder wo mich... Nee, den kann man ja noch nicht sagen. Du kennst ja nur einen Trailer. Was das angeht.
Also er ist für mich zumindest mit seinem Netflix-Run, ich kann jetzt nicht über Born Again sprechen, der definitive Punisher. So, und wir haben ja eine lange Liste an Thomas Jane, Dolph Lundgren.
Ich fand Thomas Jane gar nicht so schlecht.
Ich fand den auch nicht schlecht. Ich finde, dieser Film ist overhated. Ich finde, der Thomas Jane-Film ist overhated. Ja, der macht Spaß. Der ist jetzt nicht...
Ja, den kann man gucken.
Ja, also der
aber ich finde den Warzone wirklich nicht gut. Ist der Warzone? Ja, ne?
Punisher aber ich höre von den meisten, dass Warzone nicht schlecht ist. Den habe ich nicht
gesehen. Das liegt aber daran, weil der Darsteller, mein Gott, wie heißt er nochmal? Der leider verstorbene, der aus Rome und jetzt eben Ahsoka. Wie heißt der nochmal?
Ray Stevenson.
Der spielt halt den Punisher. Und Ray Stevenson als Punisher. Da brauche ich nur ein Foto von dem angucken und denke so, das passt eigentlich total. Ich fand's in dem Film nicht, weil der Film ist zu trashig. Ich habe den nicht ausgehalten. Weißt du, es gibt eine Stelle, das ist eine der wenigen Szenen von dem Film, die ich gesehen habe. Ich wirklich beim Zappen war's, glaube ich, sogar noch. Das sind Einbrecher, also Räuber, Die haben irgendjemanden einen Laden überfallen oder so. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Oder sogar Juwelendiebstahl, irgendwas in der Richtung. Und die hauen ab und es sind so Parkour-Leute, ne? Und die springen da über die Gebäude und so weiter. Und auf einmal kommt der Punisher ins Bild mit einer Bazooka und schießt einen in der Luft ab, der gerade einen Salto macht. Das ist genau dein Humor, ich weiß. Aber mit einer Bazooka? Aber ja, ich aber sag, das wirklich
klingt,
so.
Das klingt wie, kennst du den großartigen kontemporären Klassiker Hard Ticket to Hawaii?
Nein.
Okay, dann ich schick dir danach einen Link, vielleicht packst du den in die Shownotes an der Stelle.
Bitte da nicht, wird, nein. Da das kann jeder nämlich, selber googeln.
Da wird nämlich eine Gummipuppe mit einer Bazooka erschossen.
Was soll ich sagen? Warte mal, weiß ich das? Ist das nicht nur ein schlechter Special Effect? Dann habe ich das schon mal gesehen.
Nee.
Achso, das soll eine Gummipuppe, die.
Okay. Es soll eine Gummipuppe sein.
Naja, gut. Ey, das war so albern, da habe ich abgeschaltet. So, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil da kann ich ja die Figur nicht mehr ernst nehmen. Klar, das kann dann nur lustig gemeint sein und so. Aber wenn der Punisher ist, wer er ja eigentlich ist, weil, weißt du, auch ich sehe in Punisher die Veranlagung, wenn Helden die Bösewichte verkloppen und sie leben lassen, dann kommen die wieder. Und das ist ja der feste Glaube für mich im Punisher ist ja, in seiner Rache, in seinem Sinn für Gerechtigkeit, konsequenter zu sein als andere.
Yeah.
Und zur Konsequenz gehört für mich, effektiv zu sein. Und das ist nicht, indem du jemanden mit einer Bazooka abknallst, wo du schon Glück haben musst, dass du den triffst, wenn der dann in der Luft gerade ein Salto macht, sondern dann macht der Punisher-Punisher-Dinge und erschießt diese Menschen. Und es klingt auch ganz schlimm, dass ich gerade so Selbstjustiz fordere. Aber mit der Bazooka, das ist halt so blöd gewesen.
Ja, aber das ist ja Teil der Figur. Das ist ja auch jedes Mal das Ding.
Deswegen, dass er blöd ist.
Deswegen liebe ich ja das Gespräch zwischen Frank Castle und Matt Murdock auf dem Dach. Das ist so eine der besten.
Ja, das ist cool. Ja.
Das ist eine der besten Sachen, die beiden Figuren charakterisieren, wenn er sagt.
Weil sie eine echte philosophische Diskussion haben, was du sagst. Deswegen setzt du es ja mit Nolan gleich.
Ja, wo er sagt, you knock them down, they get back up. I knock them down, they stay down. Weißt du?
Das sind ja so Punkte, wenn du so eine Diskussion hörst, nickst du halt oft bei der falschen Seite oder zumindest die Seite, die du eigentlich nicht hast.
Ja,
wenn, und das ist ja interessant.
Wenn Daredevil sagt, they deserve another chance und dann sagt Frank Castle, to kill again, to rape again.
Mhm.
Und das ist schon an dieser Szene allein erkennt man auch, warum Batman nicht tötet. Weißt du, weil das ist halt die Gemeinsamkeit. So, darum tötet Daredevil nicht, darum tötet Batman nicht. Aber Punisher ist nicht Batman. So. Mhm. Und ja, ich liebe die Netflix-Serie und jetzt haben wir Daredevil Born Again, was ja nicht das erste Mal ist, dass wir was von den Protagonisten aus der Netflix-Show im MCU sehen.
Mhm.
Wilson Fisk hatte einen Gastauftritt in Hawkeye. Ich liebe Hawkeye. Ich finde, Wilson Fisk war mir dazu cartoony.
Mhm.
Also ich konnte es halt auch nicht glauben, dass der Typ, der wirklich für mich eventuell der beste Bad Guy seit Heath Ledgers Joker war, dass der solche russischen Cartoon-Leute anführt in Hawkeye. Dabei mag ich Hawkeye. Ich finde Hawkeye ganz charmant und schön. Aber Wilson Fisk brauche ich da nicht. Matt Murdock war nur kurz Anwalt von Spidey in No Way Home, aber halt nur als Matt Murdock, nicht als Daredevil.
Mhm.
Hatten wir Echo, da wird Daredevil kurz bei einer sehr schlecht choreografierten Kampfsequenz gehabt.
Mhm.
Und Wilson Fisk war erbärmlich scheiße. Mhm.
Du hast die Serie davor vergessen, wo er auftaucht.
Ja, sorry, She-Hulk. Das war ja traurig. Also das war auch, abgesehen davon, wie scheiße die Serie so für sich ist, dass Daredevil da eingeführt wird und quasi in die Kamera grinst, um zu sagen, hey, ich bin Daredevil. Und sie dann sogar die Musik kurz anspielen aus der Netflix-Serie, die überhaupt nicht in die Tonalität von dieser Scheiße passt. Damit sie grinsen und sagen, er ist zurück. Also das ist ja so meta, dass es ja zum Kotzen scheiße ist. Es recht. Mann, es ist so, als wenn Heath Ledgers Joker auftaucht in Justice League von Joss Whedon. Weißt du, so ist es.
Mhm.
Und hat halt nicht gepasst. Und ursprünglich sollte die Serie eher eine leichtfüßige Legal-Drama-Show sein, so ein Reboot mit nur Wilson Fisk, also Vincent D'Onofrio und Matt Murdock, Charlie Cox, dass die zurückkehren. Alles andere neu besetzt, teilweise neue Figuren. Aber da hat man nochmal rumgedoktert. Und jetzt ist die Serie sowohl eine vierte Season zu Netflix, Daredevil, aber auch Kanon ist alles im MCU, weswegen das von der Kontinuität her ein bisschen für Fragezeichen sorgt. Mhm. Ein bisschen. Zum Beispiel, und ich finde, das ist jetzt kein Spoiler, weil...
Ja, aber guck mal, du gehst in die Details. Guck noch mal auf mein liebes Skript. Charaktere und so, das haben wir alles später.
Ja, ja.
Lass uns noch ein bisschen mal kurz bleiben. Ich weiß, wir haben jetzt ein sehr langes Intro gehabt. Eigentlich streng genommen ist das hier alles das Intro, was ihr gehört habt. Bei unserem Podcast, da seht ihr, wie wir uns verlieren. Aber wir müssen ein bisschen darüber reden, worüber wir eigentlich heute konkret reden können. Und wie unser erstes Fazit dazu ist, weil wir müssen bis zu einem gewissen Grad aus besonderen Gründen besonders spoilerfrei bleiben.
Ja, also ich habe nur die ersten zwei Episoden gesehen, wie jeder andere. Du hast die komplette erste Staffel gesehen, ne?
Ich habe die kompletten ersten 9 Folgen gesehen. Also es sind 2 Staffeln a 9 Folgen, also 18 Folgen gedreht worden auch schon, glaube ich. Aha. Ich glaube, die zweite haben sie auch schon gedreht, die kommt aber nächstes Jahr.
Aha.
Meine ich. Die Produktionsübergänge werden auch sehr fließend sein, weil wie du gesagt hast, es war ein bisschen chaotisch. Sie haben nach 6 Episoden und Test-Screenings haben sie komplett von vorne angefangen und das, was schon gedreht wurde, gemerged mit ganz neuen Sachen und alten und neuen Figuren.
Mhm.
Und das merkt man auch ein bisschen, aber nur, wenn man es weiß. Das kann ich mal positiv sagen. Wenn man es nicht weiß, merkt man das nicht.
Ja, also ich habe tatsächlich die ersten 2 im Kino gesehen.
Immerhin, du hast mir das
voraus. Das war ganz cool. Ich hätte auch die ersten 9 sehen können, hab aber, wie häufig bei mir, und da muss ich jetzt auch noch eine Entschuldigung aussprechen, an meine liebe ehemalige Kollegin Lena von Wikipedia, falls du zuhörst, es ist schon mal passiert, dass ich zu spät auf den Link geklickt habe und wir zum Moulin Rouge mussten und deswegen musste sie ihre Karte an mich abgeben, weil eigentlich hätte sie mitkommen sollen, aber wir haben alle diesen Link gekriegt, ich habe zu spät drauf geklickt und da war der abgelaufen. Dann ist sie aber mitgekommen und ich stand mit ihr an der Abendkasse und habe gesagt, ey, wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Ich habe mich so schlecht gefühlt, sie hat eine gekriegt. Long story short, das Gleiche ist schon wieder passiert. Ich habe eine E-Mail bekommen mit einem Zugang zu den ersten 9 Episoden. Da dachte ich mir, ja klar, also werde ich am Mittwoch so einen Binge-Tag mir machen. Hatte mir schon hier ordentlich was zu essen hingestellt, Fernseher ready. Und ich, ah, oh shit, ich hätte bis zum 26. Februar draufklicken müssen und mich registrieren. Ah, oh, scheiße. Ja.
Ja, aber auf der Haben-Seite, das ist ein gutes Zeichen, wenn Disney als der neue alte Rechteinhaber von Daredevil sagt, wir geben euch, den Kritikern, die komplette Staffel. Das kommt oft vor bei Serien. Also es ist überhaupt eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es ist nur was Ungewöhnliches, wenn es um MCU oder Star Wars geht. Dann ist es was Ungewöhnliches. Oder Game of Thrones oder House of the Dragon, sowas. Hat ja auch manchmal damit zu tun, bei Game of Thrones und House of the Dragon, da kriegt man ja schon Folgen vorher, die sind teilweise noch gar nicht fertig. Weil entgegen der allgemeinen Meinung sind Serien normalerweise nicht komplett fertig, wenn man anfängt, sie auszustrahlen. Bei 24 hat man noch gedreht, während schon ausgestrahlt wurde. Und hier ist es halt wegen den ganzen langen Nachdrehs, die sind ja lange schon an der Serie, ist es was anderes.
Ja, also ich habe ja allein schon mal die Screener gehabt für Moon Knight.
Mhm.
Und da waren das war die VFX noch nicht fertig.
Ja.
Also, da gab es wirklich eine Szene, wo dieser Scarabeo da rumkrabbelt und es war ein Polygon. So. Und da gab es auch einen grünen Vorhang in der Wüste. Also, und sowas gucke ich ehrlich gesagt ungern. Also, ich gucke ungern so unfertige Screener. Das macht mir keinen Spaß. Weil
Daredevil war jetzt aber alles fertig.
Mhm.
Muss man sagen, es war alles fertig. Es ist sehr confident, dass man da alles rausgibt. Hat ja auch Gründe. Also ich meine, das ganz große Hickhack müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen, aber ganz grob, damals hatte Marvel noch keine richtige Fernsehstrategie. Deswegen gab es Marvel im Fernsehen. Aber sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D. und so weiter, das war, auch wenn es zum MCU gehörte, ein ganz anderes Produktionsteam und inhaltlich war das auch nicht so abgesprochen und alles war halt ein bisschen chaotisch und fürs Fernsehen auch produziert. Viele Folgen, viel passiert, viele Charaktere kommen zurück. Im Kino tut man aber nicht so, als würden Charaktere, die eigentlich gestorben sind, wieder da, als wären sie wieder da. All das ist sehr inkonsistent. Und dann hat sich aber für Netflix gedacht, wir kaufen Netflix jetzt die Rechte für diese Defenders, also für alle Leute, die damit zu tun haben, und ihr macht mal so richtig coole Netflix-Serien. Netflix war ja so ein bisschen im Kommen 2015, also wir erinnern uns, die erste eigene Netflix-Serie war ja House of Cards und ist auch noch immer noch eine der besten Serien der letzten 10, 20 Jahre und es war halt die erste Netflix-Eigenproduktion. Bis heute ist das Klopfen von Frank Underwood das Logo von Netflix. Sie leugnen das, aber jeder weiß, dass es so ist. Die haben nach dem berühmten Ende der zweiten Staffel klopft er so auf den Tisch und das ist das Dün-Dün von Netflix. Die benutzen das immer noch. So ikonisch House of Cards. Und zu dieser Zeit, zu einer Zeit, in der sie Breaking Bad groß gemacht haben und Better Call Saul gerade angefangen haben, haben sie dann Daredevil produziert. Für Marvel, für das MCU eigentlich. Aber halt so parallel zu allem, was im MCU entsteht. Und zufälligerweise ist halt auch Kevin Feige der größte Fan dieser Serie. Also er behauptet ja, das ist seine absolute Lieblings-Marvel-Serie. Und deswegen ist alles so heimgeholt worden, als dieser Deal mit Netflix dann irgendwann zu Ende war. Und Netflix, für Netflix war es ja auch nicht mehr rentabel, sowas wie Daredevil zu machen. Deswegen haben sie auch nach der dritten Staffel gecancelt, obwohl es eine ihrer bestlaufendsten Serien war. Aber Kosten-Nutzen-Lizenzrechte hat sich irgendwann nicht mehr ausgezahlt für sie. Und auch neue Abonnenten reinholen ist ja wichtig für so einen Streaming-Anbieter. Und deswegen hat das Marvel jetzt alles zurückgeholt und nach an uns released. Genauso wie du gesagt hast, ne? Erst mit Spider-Man, mit She-Hulk und so. Da und da hat man Daredevil eingestreut. Und das war ja offensichtlich, und das gilt auch für Wilson Fisk, wie du sagst, eine andere Figur gefühlt.
Ja, ja, also
und es war eigentlich ein Reboot.
Es war damals wirklich geplant, das so ein bisschen wie bei Deadpool und Wolverine zu machen. Also es ist immer noch der gleiche Schauspieler. Aber es ist halt, spielt in einem anderen Universum und ist im Grunde genommen auch eine Variante davon. Also das hast du auch gesehen, wie sich Matt Murdock verhalten hat in She-Hulk. Das ist nicht hundertprozentig unser Maddie, den wir kennen aus drei Seasons Netflix. Wilson Fisk war viel mehr 90s Spider-Man-Trickserie, dass er Pfeile abkriegen konnte und die sich rausgezogen hat und wie der Incredible Hulk irgendwie eine Tür rausreißt, eine Autotür. Ich meine, wir haben bei Netflix gesehen, dass er was ganz anderes mit einer Autotür gemacht hat. Muss ich einfach sagen. Also das hat für mich, klar, die Schauspieler sind halt super, aber es tut halt besonders weh. Ich finde, es tut mehr weh. Die haben sich da verrechnet. Wenn sie Matt Murdock neu gecastet hätten und Wilson Fisk neu gecastet hätten, dann hätte es sich viel leichter eingefügt, als das sind halt die MCU-Versionen davon. Wenn du die gleichen Schauspieler hast, dann hast du automatisch den Vergleich, der ist viel krasser. Der ist viel krasser, weil du weißt, das ist als hättest du Heath Ledgers Joker, aber der wäre so ein bisschen Cesar Romero-Style vom Acting. Weißt du, ich so, what? Das passt ja überhaupt nicht. Erst recht, Wilson Fisk, der ist ja so wahnsinnig gut geschrieben und gut gespielt in der Daredevil-Serie. Mhm. Und das haben die halt erkannt. Das haben die erkannt, dass Fans erstens verwirrt sind, weil es gibt ja immer noch genügend Leute da draußen, die verstehen ja gar nicht, was ist Kanon, was ist nicht, was ist MCU, was ist nicht. Es gibt ja Leute, die selbst denken, dass die originalen X-Men-Filme, die sind MCU und Marvel ist Marvel. Und jetzt haben die gesagt, okay, ist Kanon. Ist Kanon, weil selbst in der Netflix-Serie wurde ja sehr subtil das MCU adressiert. So nach dem Motto, Wohnungen und Immobilien in Hell's Kitchen sind günstiger nach Lokis Angriff. Punkt. Ja. Und einmal wurde irgendein komischer Hammer erwähnt.
Ich weiß nicht, ob subtil das richtige Wort ist. Ich fand, das war halt auffälliges Name-Dropping. Ey, übrigens, wir sind ja im MCU.
Nee, aber es wurde ja nicht mal Loki erwähnt. Der Name Loki ist ja nie gefallen.
Ja, okay. Aber subtil würde ich immer noch nicht jetzt sagen. Ich fand das ein bisschen sogar zu sehr in your face.
Ja, aber es war halt so eine unfassbar starke Show. Und jetzt hat man, wie gesagt, rumgedoktert. Mhm. Ich habe die ersten zwei Episoden gesehen. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja? Mhm. Weil Marvel-Serien, ich bin an dem Punkt angekommen, muss ich leider sagen, ähnlich wie mit Star Wars-Serien. Ich weiß, hier sind wir auch nicht so krass einer Meinung. Aber wenn es jetzt nicht Andor ist, interessiert es mich schon gar nicht mehr. Also ja, ich schalte vielleicht ein bisschen ein, aber mein Hype ist nicht mehr da. Und bei Marvel, finde ich, ist es sogar teilweise noch schlimmer, weil es kommt gefühlt jede Woche eine neue Marvel-Serie raus. Und so wenige davon sind halt wirklich von Anfang bis Ende gut. Also wenn ich wirklich die Marvel-Serien nennen würde, die ich von Anfang bis Ende gut finde, ey, das ist schwierig. Das ist wirklich fucking schwierig. Und aber Daredevil, ähnlich wie Andor, ist halt dieses andere Biest. Das ist halt dieses Ding, das muss ich sehen. So, weil das gehört für mich noch zu dem, was Qualitätsstandard sein soll und sollte. Und ich habe die ersten zwei Episoden gesehen, fand die erste Folge, gerade die ersten 20 Minuten, unfassbar stark. Ich finde die Serie gut. Ich finde, die Serie ist besser, als jegliche Angst da draußen war. Mhm. Es hat aber ein fettes Aber. Das fette Aber, das lässt sich nicht leugnen. Und zwar, man merkt, es ist nicht mehr von den Leuten, die die Netflix-Show gemacht haben. Mhm. Es ist nicht mehr so gritty. Es ist nicht mehr so mega ästhetisch. Es ist nicht mehr so geil ausgeleuchtet. Es ist nicht mehr so. Weißt du, das Ding ist, ja, die Brutalität, dass die zurück ist, okay. Aber das war nicht das, was Daredevil gritty gemacht hat. Daredevil ist gritty wegen dem Storytelling und wegen der Atmosphäre und wegen dem Neo-Noir Aspekt, der Season 1 krass ausgemacht hat, Teile von Season 2. Da fehlt ein bisschen was. Aber nachdem ich all das gesagt habe, der Pilot Daredevil Born Again ist wahrscheinlich der beste Pilot von jeglicher MCU-Serie. Das heißt, schwächere Version von Netflix Daredevil ist immer noch besser als 90% der MCU-Serien.
Ich bin mehr der Loki-Guy, aber ich gebe dir recht, das war der beste Pilot. Und ich muss dich vorwarnen, als jemand, der alle 9 Folgen gesehen hat, und keine Sorge, ich werde euch nicht komplett spoilern, ich bin aber auch der Meinung, dass die meisten Teile davon das Beste sind, was in der ganzen Staffel passiert.
Das habe ich befürchtet.
Aber, da ist ein Aber drin, also es ist ja eine Marvelisierung von Daredevil und eine Ent-Netflixierung, wenn man so möchte. So, und das ist ein Für und ein Wider. Na, wenn du Marvel dabei hast, hast du mehr Geld für CGI. Wenn du mehr Geld für CGI hast, benutzt du mehr CGI. Wenn du mehr CGI benutzt, sieht man, dass es CGI ist. Warum man sich eine Serie gemacht hat, das ist ein Nachteil. Na, der Vorteil ist aber trotzdem das größere Budget, die größeren Sets, mehr Darsteller. Na, all das ist auch dabei. Es hat auch Vorteile. Es hat selbst in der Inszenierung ein paar Vorteile. Ich sehe die aber auch stärker bei Netflix. Und umgekehrt ist es ähnlich. Weißt du, Netflix ist zum Beispiel sehr, sehr darauf bedacht, die wissen auch durch algorithmische Auswertung und so weiter, wie man die Dramaturgie halten muss, dass die Leute dranbleiben und die nächste Folge auch noch gucken, die nächste Folge auch noch gucken. Ich finde, da war Marvel bis jetzt nicht so gut. Die haben immer so lange Fernsehfilme rausgebracht. Also nicht immer. Also Andor zum Beispiel ist kein langer Fernsehfilm, aber hatte immer so 3 Arcs und dann doch ein Fernsehfilm, wenn du so willst. Und hier haben sie ein bisschen von Netflix gelernt. Also im guten Sinne. Und das hält dich bei der Serie auch sehr bei der Stange. Das ist eine totale binge-worthy Serie. Ich bin froh, dass ich schon 9 Folgen gucken konnte, weil ihr müsst jetzt alle immer eine Woche warten, außer es gibt eine Doppelfolge. Und zwar nicht, weil die 2 Folgen zusammenpassen, weil eine davon würde man als Filler-Folge, glaube ich, bezeichnen. Was ich aber nicht schlimm finde in dem Fall, weil das ist eine meiner Lieblingsepisoden dieser Staffel. Weil die hat mal eine Geschichte zu erzählen, die mal nur für sich steht, die ganz cool ist, die für mich eine Daredevil-Geschichte ist. Oder eine Matt Murdock-Geschichte, mehr will ich gar nicht verraten. Und das, obwohl da so auch marvelisiert ein Cameo auch nur, es ist die erste Serie, die über Cameos auch teilweise nur redet, ohne sie uns auch noch auf die Nase binden zu müssen. Das fand ich dann schon wieder angenehm. Also es gibt wirklich die ganze Zeit ein Für und ein Wider. Ja, wir haben das, das berühmteste Poster zu dieser Staffel ist ja auch Fisk und Daredevil auf einem Poster, der eine weiß, der andere rot. Du hast diese zwei Seiten einer Medaille, also quasi das Scarface-Motiv, bloß statt mit einer Person auf zwei aufgeteilt. Und das ist diese Parallelität ist etwas, was sich durch die gesamte erste Staffel zieht von Born Again. Und ich finde, das hält mich bei der Stange. Das ist eine total binge-worthy Serie. Wenn ich Daredevil werten müsste, früher war Daredevil meine absolute Lieblings-Comic-Serie. Mittlerweile wurde sie eingeholt von anderen, vor allem von Invincible, Peacemaker. Ich finde, da gibt es andere Sachen, die das übertreffen. Aber es ist trotzdem eine grandiose Serie. Also Netflix Daredevil, Marvel's Daredevil, wie es ja eigentlich heißt offiziell. Und Daredevil Born Again reiht sich für mich auch leicht drunter ein, aber nicht so krass drunter. Und damit ist es besser, als ich gedacht hätte. Weißt du, wenn ich Netflix Daredevil bewerten würde, würde ich bei einer 8 von 10 landen. Nah an der 9 von 10, aber ich glaube, es ist 8 von 10. Die dritte Staffel auch, weil Benjamin Poindexter als Bullseye funktioniert super. Mhm. Die zweite Staffel ist aber so 6 von 10. Und diese Staffel, Born Again, ist für mich eine 7 von 10. Also wirklich, sie muss sich nicht verstecken vor Netflix. Mhm. Und das ist ja schon was. Das ist ja schon ein Gewinn.
Ja. Mein Problem ist ein bisschen auch die Charakterisierung. Ich finde, ein paar Sachen werden ein wenig runtergedummt.
Oh, okay. Lass uns dazu aber gleich kommen. Weil da habe ich ja gesagt, Charakterisierung ist ein ganz wichtiges Ding hier, was ein Problem ist. Da bin ich nämlich ganz bei dir. Ihr habt das Kurzfazit jetzt gehört. Es ist eine der besten MCU-Serien.
Eine letzte Sache will ich noch sagen, weil wir sind halt Nerd und Kultur. Du kennst mich, ich gebe halt immer ein paar Nerd-Shoutouts. Und zwar, es gibt ja Leute, die sich gerne noch Comics holen, um zu wissen, wie ist die Vorlage und bla bla bla. Das Spannende ist, diese Serie heißt Daredevil Born Again. Ja? Daredevil Born Again im Comic ist Season 3 von Netflix. Will ich nur sagen. Also Season 3 von Netflix ist dieser beliebteste Daredevil-Comic aller Zeiten. Und das ist Daredevil Born Again. Das heißt, falls ihr Parallelen zur Comic-Story sucht in Daredevil Born Again, gebt euch noch mal die Season 3 von Netflix. Denn genau darum geht's. Fisk, der eigentlich unter Hausarrest steht und trotzdem Matt Murdock psychologisch und so weiter fertig macht. Das ist ganz klar Season 3 von Netflix. Das hier ist eine andere Story. Und es ist trotzdem eine Story, die auch Comic-Ursprünge hat. Aber wer Daredevil Born Again akkurat adaptiert sehen möchte, Season 3 von Netflix, will ich nur sagen.
Aber gut, dass du es gerade ansprichst. Was muss man denn überhaupt gesehen haben? Das ist ja eine Frage, die ich jetzt hier öfter gekriegt habe. Ich sag ja immer, bei allem, was es im MCU gibt, ist, glaube ich, irgendwo steht eine Regel an einer der Whiteboards. Es muss auch guckbar sein, wenn man nie was davon gesehen hat. Also man muss Avengers gucken können, ohne Captain America gesehen zu haben. Das ist eine Grundregel bei Marvel. Deswegen behaupte ich immer, man muss gar nichts gesehen haben, weil dir genug erklärt wird. Aber to be fair, wenn man es wirklich genießen will, was muss man denn gesehen haben?
Ich habe das Gefühl, bei der Serie sollte man zumindest up to date sein, was die Netflix-Show angeht. Zumindest Season 3.
Ja, gut, also, du kannst ja nicht einfach Season 3 schauen. Also du meinst alle drei Seasons schauen.
Ja, also alle drei Seasons, aber ich meine, speziell, du siehst es schon im Trailer, Bullseye taucht auf. Und der kriegt keine große Introduction. Also er ist einfach da. Und der war ja ein essentieller Part.
Der macht auch Bullseye-Dinge.
Ja. Der war ja auch ein essentieller Part von Season 3.
Ja, aber der macht halt Bullseye-Dinge. Wenn du ihn gar nicht kennst, dann denkst du, was passiert hier?
Ja,
warum
genau.
Kann er so gut werfen?
Ja, genau.
Warum schießt man ihn nicht einfach überhaupt? Weißt du, was ich meine?
Ich finde übrigens, halt, Bullseye wurde phänomenal umgesetzt in Netflix.
Wurde auch.
Also, ist wirklich gruselig, diese Idee, was der in einem Büro alles allein schon finden kann, um sich fertig zu machen, ist eine geile Idee. Finde ich stark. Überraschenderweise habe ich das Gefühl, für diese Show muss man nur die Netflix-Sachen geguckt haben und gar nicht so die MCU-Sachen. Weil Echo wird in einer Throwaway-Line erwähnt.
Richtig, und auch nicht mehr als das.
Ja, I once had a protege. It didn't work out. So, weil das ist es. I heard she shot you in the face. Yes. That happened. So, weißt du so, das brauchst du gar nicht.
Hawkeye ist auch nur
Hawkeye angerissen. Ist ja auch das, genau das. Also, du brauchst nicht Hawkeye, du brauchst nicht Echo, du brauchst definitiv nicht She-Hulk. Kein Mensch auf der Welt braucht She-Hulk. Nicht mal She-Hulk braucht She-Hulk.
She-Hulk wird aber als einziger von den dreien gar nicht erwähnt.
Ja, richtig so.
Okay, das ignorieren sie weg. Ich will nur sagen, guck mal, ich habe die ersten drei gesehen. Ich habe Defenders gesehen. Ich habe Iron Fist nicht zu Ende gesehen. Ich habe Luke Cage nicht geguckt. Ich habe zweite Staffel Jessica Jones nicht zu Ende geschaut. Trotzdem, ich habe das Gefühl, man sollte die ersten drei gesehen haben. Es gibt ja auch keinen Grund, sie nicht zu sehen.
Ja.
Ich finde, das ist das wichtigste Argument. Also wer Bock hat, Born Again zu gucken, der tut mir ja leid, weil er nicht Daredevil das Neue schaut. Geht gerade mein Staubsaugroboter an? Nee, das hab ich mir gerade eingebildet. Es gibt keinen Grund, es nicht gesehen zu haben. Aber, und das muss ich auch ein bisschen der Daredevil-Serie anlasten, der ursprünglichen, ich kann mich nicht an alles erinnern, was da passiert ist. Das war nicht, hat sich nicht genug in mein Gedächtnis gebrannt.
Das, halt
das meiste, was ich noch weiß, ist erste Staffel, Teile der zweiten, große Teile der dritten.
Das halt aber auch nicht vergessen. 7 Jahre her, seitdem es gecancelt wurde. Es ist schon fast ein Jahrzehnt her.
Ja, aber ich musste quasi einen kompletten Spaziergang drüber nachdenken, was in der zweiten Staffel passiert ist, damit ich mich erinnern konnte. Und das ist ja auch zum Vergessen gewesen für mich in der zweiten Staffel. Wohingegen bei Bullseye weiß ich noch alles. Ja. Weil bei Bullseye in der dritten Staffel ist ja wirklich ikonisch. Es ist ja wirklich spannend, der Figur zu folgen. Weil er ja einen eigenen Arc hat einfach. Und das macht halt ihn als Bösewicht so spannend. Und der würde dir ja natürlich auch fehlen in Born Again, wie du sagst, wenn man nicht diesen drei gesehen hat. Ich finde, man sollte alle drei gesehen haben. Aber ich will auch sagen, es ist nicht schlimm, wenn ihr euch an nicht mehr so viel erinnern könnt.
Das stimmt, das stimmt. Da geht die Serie dann einigermaßen. Die Serie spielt halt wirklich damit. Sie fühlt sich an eigentlich wie eine klassische Revival-Show. Es gibt sehr viele Revival-Show. Ja. Sowas gibt es ganz viel von Sitcoms.
Mhm.
Sowas gibt es auch hier und da von, ja, sowas wie Gilmore Girls oder so. Mhm. So ein bisschen ist es das. Weißt du, sie probieren ein bisschen den alten Flair einzufangen. Sie sagen dir ein bisschen, da stehen die Figuren jetzt. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, sie machen auch sehr schnell einen Time-Jump. So, weswegen die ersten 20 Minuten, die fühlen sich am krassesten an wie die Netflix-Serie. Und dann gibt es einen Time-Jump. Und dann fühlt es sich erst an, als wenn diese neue Serie anfängt.
Ja, nicht ganz für mich. Also da würde ich noch dagegen argumentieren. Aber da müssen wir ins Detail gehen. Ja. Also es gibt drei große Dinge, über die wir reden müssen. Das eine, worüber du schon die ganze Zeit reden willst, das sind die Charaktere.
Mhm.
Ich würde behaupten, die Serie hat ein Out-of-Character-Problem. Also wirklich ein Problem. Mit großen, rollenden Augen vom Fernseher saß teilweise. Sie hat ein inszenatorisches Problem, aber auch inszenatorische Stärken. Und die Dramaturgie. Im besten und im schlimmsten Fall. Das Beste hatte ich schon erwähnt, Binge-worthy. Das ist eine Serie, die guckt man gerne. So, deswegen kann ich gar nicht so groß meckern über Born Again, weil ich habe das gerne geguckt und ich habe mich richtig gefreut, immer die nächste Folge zu gucken. Und das ist doch das, was man von so einer Serie eigentlich will.
Ja.
So, und das ist ein, also Dramaturgie, Inszenierung und Charaktere. Darüber werden wir jetzt im Detail reden, auch immer noch ohne die anderen Folgen vorwegzunehmen. Wir werden ab einem gewissen Punkt einen Spoiler-Part haben, aber nur für die ersten zwei Folgen, die ihr auch schon sehen konntet. Und ich werde trotzdem versuchen, natürlich euch seelisch und moralisch drauf einzustellen, was euch erwartet, damit ihr eben nicht enttäuscht seid von der Serie.
Mhm.
Aber das war's auch schon. Also ich werde nicht spoilern.
Ja.
Und bevor wir das machen, reden wir über was ganz anderes.
Ganz genau. Und damit Werbung für Sushi Bikes. Sag mal, was ist ein Sushi Bike, Marco?
Sushi Bike ist das erste E-Bike, das ich sexy finde. Es sieht nicht so aus. Das ist ein großer Vorteil. Und das erste Mal, als ich an E-Bike interessiert war, war, als ich festgestellt habe, dass mein Bruder, und der lebt auf dem Land, der lebt nicht mal in der Stadt, totaler E-Bike-Fan geworden ist und nur noch E-Bike fährt, wenn er denn Fahrrad fährt. Und das fand ich sehr faszinierend, aber auch sein E-Bike finde ich ehrlich gesagt ziemlich hässlich. Und du kennst mich, ich bin so ein Styler, guck mal hier, ich sitze vor der Kamera, ich habe eine Trainingsjacke an, aber es ist eine coole Trainingsjacke. So, ich will nicht aussehen, als würde ich irgendwas am Hauptbahnhof verkaufen, sondern ich sehe aus wie, okay, in dem Fall wie ein Bayern-Fan, weil ich hier dieses 125 Jahre habe, Dings. Aber hier, das ist halt das Wichtige. Ich lebe in München, ich bin Münchner durch und durch mittlerweile, weil ich jetzt hier schon seit 17 Jahren lebe.
Krass.
Und ich habe schon lange damit geliebäugelt, ob ich nicht mich fortbewegungstechnisch, ich habe das Auto schon komplett abgelegt. Ich hatte am Anfang sogar noch ein Auto in München, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich bin so ein Riesenfan des öffentlichen Nahverkehrs, vor allem in München, weil der gut ist. Aber auch wegen der Lage von dem Webedia-Büro, in dem ich ja arbeite, macht es total Sinn, mit dem Fahrrad hinzufahren. Und es ist auch eigentlich eine richtig gute Strecke. Aber ich sehe mich nicht morgens auf einem Fahrrad strampeln und schwitzig an einem Sommertag im Büro auch noch sitzen bei den Kollegen. Das sehe ich nicht, das kann ich keinem antun. E-Bikes sind aber eigentlich die Lösung für dieses Problem. Und dann war E-Bikes für mich aber keine Lösung, weil ich die nicht sexy finde und schwer und hässlich. Und dann sehe ich das Sushi-Bike, Moment mal, das kann schlank sein, das kann 17 Kilogramm schwer sein, es kann so schwer sein wie ein normales Fahrrad, es kann so billig sein wie ein normales Fahrrad. Es hat so einen Wechselakku, ist serviceable, es wird in Europa produziert. Es hat einfach ein cooles Image. Ich bin einfach ein Fanboy von sowas. Ich gucke mir das an, ich habe das hier gerade, ich habe die Webseite hier gerade vor meiner Nase. Das neue E-Bike Sushi-Bike 3.0 Plus ist unglaublich sexy in Matcha Green.
Ja.
Und ich trinke nicht mal gern Matcha, aber Matcha Green sieht geil aus.
Ja, es liegt halt auch daran, dass auf Community-Feedback richtig krass eingegangen wurde. Also dieses Bike, das wir jetzt vor uns haben, ist das Ergebnis von Feedback aus 2 Jahren.
Deswegen diese Produktionsnummer. Es wird immer besser.
Ja.
Und das Konzept, dass es auch Sushi-Bike heißt, war für mich erst ein bisschen verwirrend. Sushi? Wie Sushi? Und so ist es auch. Sushi. Aber die Modelle heißen so. Die heißen halt, und das finde ich halt sehr lustig, California Roll und Maki. Mhm. Und dann hast du dieses Sushi-Bike, das Grund-Sushi-Bike 3.0. Aber ich vermisse noch, ich bin ja mehr so der Nigiri-Typ.
Ich auch.
Deswegen vermisse ich doch die Nigiri. Die könnte man mir durch ein Loch in der Wand reichen, ich wäre happy.
You're out.
Yes, auch. Don't leave. Wir haben noch ein klein bisschen mehr über E-Bikes. Der liebe Robin von Sushi Bike hat mir auch angeboten, Probe zu fahren, weil die hier in München sitzen. Und ich glaube,
oh,
ich
werde das, du Glückspilz natürlich wieder. Ne? Und in Berlin?
Bitte? Ich weiß nicht, ob die eine Filiale in Berlin haben oder wie das läuft. Aber ihr könnt ja auf der Webseite nachschauen. Wir haben es in den Shownotes nochmal für euch verlinkt. Ansonsten auf sushi-bikes.com. Aber nutzt gerne unseren Link, um direkt auf das neue Modell zu kommen. Und
unseren Rabattcode. Nicht vergessen. Rabattcode.
Ich wollte doch gar nicht so weit vorspringen, aber ja, tatsächlich. Wir haben noch einen Rabattcode.
Nerdkultur 50.
Nerdkultur unterstrich 50 Euro.
Oh,
das
ja,
Eurozeichen.
Den Unterstrich konnte ich nicht sehen.
Ja, das sieht man nicht, weil mein Google Docs das als Rechtschreibfehler markiert. aber hier bleibt es ja nicht dabei. Es gibt nämlich eine noch größere Sparnis. Sie haben, und sie gehen bei Sushi wirklich all in, sie haben eine Frühlingsaktion. Und diese Frühlingsaktion heißt wie etwas, was ich in München kenne und lieben gelernt habe und sehr gerne mache, wenn es um Sushi geht. All you can eat.
Mm.
Ich liebe Running Sushi. Und in dem Fall geht es natürlich um fahrradfahrendes Sushi, aber bei dem All You Can Eat ist es so, sie haben eine Rabattaktion, dass wenn ihr für mehrere Leute, also für euch und euren Partner oder zum Beispiel für eure Familie oder eure Freunde, wenn ihr mehrere Bikes auf einmal kauft, kriegt ihr einen riesigen Gruppenrabatt. Der geht hoch bis 650 Euro, die ihr sparen könnt. Und das ist richtig viel bei E-Bikes.
Voll.
E-Bikes sind ja an für sich schon gar nicht günstig. Witzigerweise ist das Sushi-Bike aber ziemlich günstig. Und dann spart ihr aber noch 650 Euro drauf, plus die 50 Euro für Nerdkultur unterstrich 50 Euro, den Rabattcode, das Eurozeichen. Aber ihr findet auch das in den Shownotes natürlich. Was ihr dafür kriegt, ist zum Beispiel das Sushi-Bike 3.0 Plus. Das kostet 1.499 Euro und ist damit immer noch die Hälfte von einem vergleichbaren E-Bike. 17 Kilogramm leicht. Normalerweise sind ja E-Bikes schwer und klobig. Das hier hat sogar ein LCD-Display. Es ist Single Speed. Es hat einen Motor mit 5 Unterstützungsstufen. Es ist straßenverkehrsordnungskonform. Es hat diesen herausnehmbaren Akku, von dem ich geredet habe. Es sieht nur aus wie eine Trinkflasche. Es sieht einfach aus wie ein Fahrrad mit einer Trinkflasche. Ich könnte den Akku einfach rausnehmen und mit ins Büro nehmen. Oder ihr habt sogar mehrere Akkus, dass ihr noch mehr davon habt. Es gibt mittlerweile Schutzbleche als optionales Upgrade. Es gibt das Maki 3.0, das hat noch Schutzbleche und Ständer schon drin. Es gibt die Farben Schwarz und Matcha Green, wobei ich unbedingt zu Matcha Green raten würde, weil dadurch kriegst du auch so ein bisschen dieses ikonische Design noch mehr rausgekitzelt. Ihr seid bis zu 25 Stundenkilometer schnell und natürlich sind integrierte Lichter drin. Das ist ja auch für Fahrradfahrer hier wichtig zu wissen. Ich werde es mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ob ich auch dann zum E-Bike-Fan werde. Ich bin auf jeden Fall Fan von diesem Design. Schaut euch das gerne an. Link ist in den Shownotes. Ich ziehe auch gerade um und ich ziehe in eine Gegend, bei der ich vor der Tür schon ganz viele E-Bikes gesehen habe. Wo das zum guten Ton dazugehört. Aber auch hier, es ist mir direkt aufgefallen, dass es E-Bikes sind, weil man sieht es einfach. Bei dem hier sieht man es nicht. Und das ist für mich ein riesen Pluspunkt, ein schickes E-Bike zu fahren. Wie gesagt, Link in den Shownotes, nerdkultur-50€. Viel Spaß damit, egal wo ihr lebt, ob in oder außerhalb der Stadt. Und damit Werbung Ende.
Hear us out.
Die ganze Zeit in dir drin. Ihr könnt das googeln. Ich werde das nicht weiter kommentieren, was du hier sagst.
Alright. Let's get slow. Ich find's ja witzig, dass du wirklich, weil du schreibst ja mal ein Skript für uns und da steht Review again. Wirklich? Review again?
Ist dir noch nie aufgefallen, dass bei unserem Podcast, wenn wir Kapitelmarker drin haben, wenn ihr alle dir zuhört, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn wir Kapitelmarker drin haben, und es ist nicht ein Ranking oder sowas, wo wirklich ganz klar drinstehen muss, was für ein Film es ist, ich benutze immer Wortspiele. Weil ich bin's leid, einfach nur Review und Spoiler zu schreiben für die Parts. Ich mache immer Wortspiele. Zum Beispiel heißt der Spoiler-Part heute Spoiler Without Fear.
Übrigens, ich habe apropos Wortspiele, Vincent D'Onofrio und Charlie Cox waren jetzt zu Gast, das habe ich gestern auf YouTube gesehen, in so einer Dad-Joke-Challenge. Das war so lustig. Haben die sich gegenseitig Dad-Jokes vorgelesen. Okay. Und mussten halt andauernd gegenseitig, also die konnten halt kein ernstes Gesicht behalten. Die musste halt lachen. Sowas wie, my wife told me she broke my favorite lamp. I don't think I can ever see her in the same light again.
Okay. Ja.
Kannst du Dad-Jokes? Hast du ein paar Dad-Jokes?
Ich vergesse die immer wieder.
Wirklich?
Ich kann damit nichts anfangen.
Hey Marco.
Ich würde sie wiedererkennen, aber. Huh?
Hey Marco, warum gehen Ameisen nicht in die Kirche?
Weiß ich nicht.
Weil sie Insekten sind.
Mir fällt gerade ein, ich bin aber in dem Alter angekommen, wo man Dad-Jokes immer langsam immer ein bisschen besser findet. Und ich habe einen selbst erfunden.
Fandst du den nicht lustig?
Nee, Insekten. Ich find nicht lustig.
Insekten.
Nein, ich finde Dad-Jokes normalerweise nicht lustig. Aber ich habe selber einen Dad-Joke geschrieben.
Okay, bitte.
Und ich finde, der ist lustig.
Komm.
Und das Ding ist, ich verstehe, dass er nicht lustig ist. Meine Freundin pocht darauf, dass der richtig scheiße ist. Aber immer, wenn ich in einer Gruppe Menschen erzähle, es gibt die eine Person, die lacht.
Okay, erzähl.
Und in dem Fall war es sogar ein Italiener und deswegen war das besonders lustig, dass der über meinen Gag gelacht hat.
Ich brauche keinen Trailer für einen Witz, erzähl den Witz.
Okay, pass auf. Kennst du doch den Film Encanto von Disney?
Ja.
Von Lin-Manuel Miranda?
Ja.
Der spielt ja, der hat ja südamerikanische Wurzeln, also der ganze Film. Und der hat auch dieses Flair und so weiter. Ich weiß nicht mal, welches Land. Aber es heißt auch noch Encanto. Weißt du, also wirklich denkst du, okay, ihr habt ja wirklich jetzt dieses Enchanted-Märchen-Thema von Disney jetzt auch noch gerettet in das Lateinamerikanische, deswegen Encanto. Aber weißt du, wie der Film in Italien heißt?
Nein.
Encanti! Nein, heißt er nicht, aber okay, du findest ihn nicht gut, ich sehe es schon.
Der war aber gut.
Ich garantiere, irgendjemand hat da draußen gerade gelacht.
Weißt du, über welchen Dad-Joke Sebastian so krass gelacht hat?
Welchen?
Was ist grün und steht am Straßenrand?
Ich kenne den Gag, aber ich fällt es nicht ein.
Eine Froschstituierte.
Nee, dann kannte ich ihn nicht und fand ich ihn auch nicht gut. Aber über den lachst du, aber nicht über meinen Encanti. Okay, dann nicht. Vergiss es.
Ist das?
Jetzt bin ich beleidigt.
Oh, was ist denn ein Keks unter einem Baum?
Nee, keine Ahnung.
Schattiges Plätzchen.
Okay, wir sollten jetzt aufhören, wir verlieren gerade Zuschauer.
Wir machen einfach mal einen Podcast, wo wir nur das machen.
Weißt du, es ging nur darum, weil ich Review Again das Kapitel genannt habe.
Ich weiß, du bist schuld. Ja, okay. Also, Reboot oder Sequel, ja. Es ist viel mehr Sequel. Viel mehr Sequel. Es lässt aber ein paar Fragen offen. Das muss man einfach so sagen. Weil wer Daredevil Season 3 geschaut hat, muss sich schon gewundert haben bei Hawkeye und bei Echo, wieso ist denn der Kingpin nicht im Gefängnis? Mhm. So. Und das war halt so die ursprüngliche Idee für den Kingpin, dass sie den jetzt halt umschreiben und der hat Lakaien hat, die halt cartoony sind. Aber das ist halt Teil des MCUs. Und deswegen ist es so wie bei Lucky Number 11. Was fragst du einen Typen mit was antwortet ein Typ mit zwei Penissen, wenn er beim Schneider ist und man ihn fragt, ist er Linksträger oder Rechtsträger? Ja. So, das ist die Antwort hier, weil der Cartoony Kingpin ist Kanon, mhm. Hawkeye ist Kanon, mhm. dass wir scheißen auf Netflix und machen unsere eigenen Interpretationen von diesen Figuren ist Kanon, aber Last Minute ist halt auch Netflix-Kanon. Mhm. Und deswegen ist es so ein Mischmasch. Ist ein bisschen komisch, aber,
ja,
aber es ist genau so.
Ja, also das Ding ist halt, aber daraus ergibt sich ein Problem, weil ich finde, es ist mehr Sequel als Reboot.
Es ist auch.
Eigentlich mehr Sequel, hat aber dann das Problem, dass es ja an sehr vielen Stellen rebootig ist. Das hat wieder mit den Figuren zu tun. Ich meine, wir haben alte Figuren zurück, aber man merkt denen ja auch an, dass sie, also jetzt gerade bei Foggy Nelson und Karen Page, merkt man an, also man muss es nicht mal unbedingt wissen, aber dass die halt eigentlich kein Teil der Serie sein sollten, ist schon irgendwo klar. Also wenn man das wirklich weiß, sieht man es noch mehr. Aber so fühlt es sich ja auch an, unabhängig davon. Du hast ja auch von einem Zeitsprung erzählt. Und das ist halt schon komisch. Das fühlt sich komisch an. Über diesen Out-of-Character-Kram müssen wir gleich noch mal ein bisschen mehr reden. Ich finde aber schon, dass diese Nachtier-Auswirkungen dessen ist sich aber die Serie auch sehr bewusst, finde ich. Also ich finde es auch schön zu sehen, du hast Vincent D'Onofrio in den Interviews erwähnt, der redet ja auch sehr offen drüber. Der hat auch gesagt, das fühlte sich erst so richtig an, es fühlte sich vorher nicht richtig an. Und jetzt fühlt sich die Serie wieder richtig an. Und so ist es ja auch im Endeffekt ein bisschen. Es fühlt sich richtiger an. Und als wäre es symbolisch dafür, finde ich, steht das neue Intro.
Ja.
Weil du hast die alte Melodie, aber nur noch schwach durchklingend. Und alles zerfällt in sich, statt dass es blutgetränkt ist, ist es Stein, der auseinanderfällt und der sich aber wieder neu aufbaut. Born again, es rebuild ist ja alles dann. Also alles wurde neu gebaut, erst zerbrochen und dann wieder neu aufgebaut. Und dann sind wir bei Born again.
Ja, das Intro hat mir schon Gänsehaut verpasst. Ich fand das Intro ziemlich, obwohl ich sagen muss, ich vermisse trotzdem ein wenig das alte Intro.
Ich finde, die alte Melodie sollte viel stärker durchwirken. Ich finde es optisch schön. Aber ich finde, sie verschwenden das, weil sie benutzen das Thema ja auch sehr selten in der Serie. Also es scheint ja, immer mal wieder durch, immer wenn sie dich dran erinnern wollen, weißt du noch, da war eine bessere Serie damals. Und hier ist die Melodie, das ist Daredevil, aber sie benutzen es in der Serie so gut wie gar nicht. Was auch damit zu tun hat, weil Daredevil keine große Rolle spielt.
Ja, ist ganz komisch. Und zwar, sie geben Matt Murdock eigentlich den umgedrehten Arc von Season 3.
Okay.
Also Season 3 fängt an, was Tragisches ist passiert und er sagt im Grunde genommen no more Matt Murdock. Weißt du, ich bin jetzt Daredevil. Daredevil bei Tag, Daredevil bei Nacht, ich bin nur noch Daredevil. Mhm. Mir geht's mental überhaupt nicht gut, aber Daredevil ist alles, wofür ich noch lebe. Und hier ist ein bisschen umgekehrt. Hier ist es, ich bin nur noch Matt Murdock. So. Und ich probiere diesen Daredevil im Zaum zu halten.
Aber auch hier ein bisschen out of character übrigens. Religion spielt keine Rolle. Matt Murdock ist extrem gläubig. Und der einzige Punkt, wo wir wirklich merken, dass Religion eine Rolle in seinem Leben gespielt hat vielleicht, ist, als er von der Kirche steht und zuhört, statt reinzugehen. Also ja. er fühlt sich selber nicht mehr als die Person, die ein Gotteshaus betreten darf. Aber Religion bedeutet ihm so viel, dass er von der Kirche steht und zuhört bei der Predigt. Trotzdem ist das der einzige Moment, wo Religion wirklich eine Rolle spielt. Und das finde ich für Matt Murdock, für die Figur, die ich eigentlich kannte, schon fast out of character schon wieder. Das werde ich
ja, er ist ein Katholik. Mehr. Er ist ja nicht nur religiös, er ist ganz klar ein Katholik.
Er ist gläubiger Katholik.
Ja. Ich meine, Season 3 hat uns ja auch verraten, wer seine Mutter ist.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Nein!
Ich kann mich nicht erinnern.
Eine Nonne.
Ach, stimmt, ja, doch, jetzt.
Und nicht nur das, also Season 3, ich lieb das ja, dass man sieht, dass seine Mutter postnatale Depression hatte. Mhm. Und deswegen ihrem Kind keine Liebe schenken konnte. Mhm. Und deswegen ist er ja nur bei seinem Vater so richtig groß geworden. Und der hat ihm aber diese katholischen Werte der Mama auch mitgegeben, damit da auch ein bisschen was drin ist von. Und ja, das war ganz spannend. Also ich fand es richtig, richtig spannend und cool
erzählt. Ich erinnere mich, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich wieder. Ja, fehlt total. Und wie du sagst, der Look ist halt ein anderer.
Der Look ist ein anderer, aber es ist zumindest eine Marvel-Show, die was mit der Kamera macht und zumindest ein bisschen was damit erzählt. Und
das ist aber nicht unique für Marvel. To be fair, ich finde, Loki macht das auch sehr gut.
Ja, Loki macht das ja sehr gut. Aber erneut, dass von 40.000 Marvel-Serien du jetzt die eine rausholen musstest, die das tatsächlich macht, spricht nicht für Marvel. Weißt du, so WandaVision
hat natürlich. Agatha All Along hat ein paar Ideen mit der Kamera.
WandaVision hat da auch eine Menge. Aber aber gerade bei Daredevil, wo die Inszenierung ja so unfassbar geil war, ist es natürlich wichtig, dass die Kamera zumindest irgendwas mit dem Look, mit der Inszenierung macht, mit der Bildsprache. Und die gibt es hier. Das finde ich wirklich stark. Gegen Ende der ersten Episode gibt es eine Sequenz. Komplett aus dem Kontext, ist jetzt kein großer Spoiler. Du siehst Matt Murdock in einer chaotischen Version von Hell's Kitchen laufen. Er ist ein Mann, der wirklich auf diesen Boden geworfen wurde, in diese Hölle geworfen wurde, aber nicht mehr der Teufel ist, nicht mehr der Devil ist. Da hast du einen Wilson Fisk, der darauf hinabschaut. Und das ist eine wirklich starke Sequenz. Das ist so etwas, das habe ich lange nicht mehr gesehen in dieser Form im MCU.
Und das ist auch deswegen stark, weil du hast ja schon gesagt, das Licht ist teilweise sehr gut. Er wird rot ausgeleuchtet und Fisk wird weiß ausgeleuchtet.
Ja.
Wo wir schon wieder auf das Poster, auf das Thumbnail von diesem Podcast zurückkommen. Das ist eine Bildsprache, die sie immer wieder benutzen. Es gibt sogar die Farbe Blau für Bullseye, wird noch sehr wichtig und sieht auch sehr schön aus. Aber das sind meine Highlights, meine absoluten Highlights, finde ich, die die Serie für mich hat. Weil das sie nicht mehr so düster ist wie, wie die alte Serie, das merkt man auch deswegen, weil du die ganze Zeit beim Tageslicht bist und Lichtspitzen hast ohne Ende. Es sieht alles so sehr MCU-ig aus. Und es liegt auch daran, weil schon wieder, und das ist etwas, was mich ja immer persönlich extrem stört, bei einer Serie mit CinemaScope-Balken gespielt wird. Mhm. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht mal bei Andor, und ich liebe Andor. Wenn eine Serie sich immer dieses Kinoerbe auferlegt, in dem Wissen, dass 99,9% aller Zuschauer das auf einem normalen Fernseher sehen, die anderen haben einen CinemaScope-Fernseher oder gehen ins Kino so wie du auf ein Event. Und ansonsten gibt's das nicht. Und das hat mich hier besonders geärgert, weil die auch noch damit spielen, dass es fucking CinemaScope ist.
Ja.
Weißt du, die Idee bei CinemaScope war ja wirklich mal, du hast dieses riesige Bild vor dir und das ist ja nicht schwarze Balken. Wir haben auf dem Fernseher schwarze Balken, aber was willst du machen? Den Fernseher rechts und links größer machen kannst du nicht machen, also musst du den Balken reinhauen. Und du nimmst ja jemandem Bildinformation, du nimmst ja jemandem das Bild, in dem Fall aktiv fürs Heimkino. Im Kino ja nicht, aber die werfen dir das auch noch ins Gesicht, dass sie da wirklich nur Balken reingemacht haben. Dass das nicht mal CinemaScope gefilmt ist, sondern dass das natürlich auch in der Digitalkamera nach oben und unten noch Luft ist. Und dann gehen die hin, und so viel kann man sagen, wenn Matt Murdock in dieser Serie ganz genau zuhört, dann gehen die Balken oben und unten rauf und auf einmal hast du 16:9. Und ich dachte erst, geiler Move. Ihr habt uns die ganze Zeit erzählt, dass es CinemaScope ist in den Trailern und alles. Und schon in den ersten 5 Minuten macht ihr daraus eine echte 16:9 Serie. Geil. I applaud you. Und dann geht es wieder zurück. Wir sind wieder zurück in der normalen Serie. Und ich dachte noch, ihr Ficker! Ihr habt wirklich das jetzt nur benutzt, um mir überdeutlich zu machen, dass Matt Murdocks Sinne mehr wahrnehmen, weil unsere Sinne jetzt auf einmal mehr wahrnehmen. Wir sehen ja mehr. Mhm. Und dann fährt ihr das wieder zurück. Und ich habe wirklich gedacht, ach, scheiße. Da fühlte ich mich verarscht. Da fühlte ich mich wirklich verarscht. Und jetzt könnte man auch sagen, weißt du, wozu regst du dich über so einen Quatsch auf, Marco? Es gibt so viele Szenen in dieser Serie, die sind mitten, wenn ihr drauf achtet, mit so einer anamorphen Linse gedreht, weil es in engen Räumen gedreht ist und so, was ja wieder cool ist, dass sie nicht die ganze Zeit vor The Volume rumtanzen. Aber, das, weißt du, du hast dann Linsen drauf, wo du diese leichte Fischeye-Optik kriegst, damit das überhaupt dieses Breitbild ausfüllen kannst. Und das sorgt dafür, dass du bei Momenten, wo du eigentlich so eine ganz klare Struktur hast, wer in der Mitte sitzt, eben nicht in der Mitte sitzt, so leicht kubrische, zentrische Bilder. Wenn du dann aber an den Rändern sich das so reinbiegt, weil das verzerrt wird, dann denke ich mir, ja, macht gerade euer Bild kaputt. Das sähe in 16:9 und ohne diese Verzerrung so viel geiler aus, aber Hauptsache ihr seid CinemaScope.
Na, abgesehen davon, ich finde, es ist keine Kleinigkeit, an der du dich jetzt aufhängst.
Okay.
Weil Daredevil Season 1 hat eine der besten Inszenierungen, die ich je gesehen habe in einer Superhelden-Serie.
Und wie die mit Farben spielen.
Wie mit Farbe gespielt wird. Also die ersten zwei Seasons sind in diesen Neo-Noir-Look getränkt. Mhm. Liegt halt auch daran, dass in Matt Murdocks Apartment, der hat sich halt ein Apartment geholt, das neben einer gigantischen Werbetafel ist. Mhm. So einer LED-Werbetafel. Und da wollte halt niemand... Hä?
Das stört ihn ja nicht. Das war so
geil. Ja, das stört ihn ja nicht, weil er blind ist. Ja. Und... die dritte Season hat diesen Look aus Season 1 und 2 hinter sich gelassen und dazu so und ersetzt durch so einen realistischen Thriller-Look. Aber damit sind sie halt auch all in gegangen. Mhm. Ja. Und das macht die Show natürlich nicht so gut.
Wie sieht sein Apartment aus?
Hä?
Wie sieht sein Apartment aus?
Sein Apartment sieht halt hell aus, schön beleuchtet und du siehst es immer bei Tageslicht und ja.
Clean as fuck, weiß, hell. Also es ist wirklich, ich meine, na klar, es ist, bildet ja auch einen Kontrast. Und man könnte auch sagen, weil Matt Murdock jemand anderes jetzt ist als der Daredevil, den wir kannten, muss der Kontrast auch so groß sein. Verstehe ich, wenn sie mehr damit spielen würden, dass es wieder ins Düstere geht. Dass wenn er wieder mehr Daredevil ist, dass die Serie auch wieder mehr Neonfarben wird. Aber sie kratzt immer nur so ein bisschen an der Oberfläche des Looks. Wie gesagt, hier und da mit Licht schöne Ideen. Ich wünsche nur, sie würden das durchziehen, weil die Serie sieht sehr aus wie MCU. Sie sieht sehr aus wie Hawkeye, sieht sehr aus wie alles andere, was in New York so spielt im MCU. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ja, das verstehe ich total. Sprechen wir mal über Charakterisierung abgesehen.
Können wir den letzten Punkt nicht überspringen, den ich noch aufgeschrieben habe? Siehst du das hier?
Oh.
Das ist mir noch ganz schnell wichtig zu sagen. Ich habe zwischendurch mal überlegt bei der Serie, aber ich glaube, es stimmt nicht, ob sie die meisten F-Bombs droppen, die man in Marvel je gedroppt hat. Aber dann ist mir eingefallen, ach stimmt, da gibt's ja noch Deadpool und Wolverine. Ja. Also die geben sich aber ein Head-to-Head-Rennen, weil Daredevil einfach mehr Screentime hat. Es kann sein, dass die F-Bomb da noch auch sehr oft fällt. Also es ist mindestens der zweitmeiste Eintrag. Aber to be fair, das erste Fuck viel in Marvel Cinematic Universe. Weißt du noch wo? Das allererste Fuck.
Oh, shit, warte mal.
Du weißt es.
Ah, ja, ja, Guardians of the Galaxy 3.
Ja.
Open the fucking door.
Ja, das war das erste unauffällige Fuck, das sie je gedroppt haben, weil man in Amerika fürs PG-13-Rating einmal Fuck sagen darf. Aber das MCU macht es halt normalerweise nicht. Sie haben es aber bei Guardians jetzt einmal gemacht. Und jetzt haben wir hier eine R-rated Marvel-Serie, so wie Deadpool Wolverine R-rated war. Wobei, R-rated stimmt gar nicht, weil bei Serien sagt man nicht R-rated, aber es ist äquivalent dazu. Und das hier ist natürlich die brutalste. Es ist aber natürlich auch viel CGI-Blut. Das nimmt mir immer so ein bisschen. Aber du hast viele Momente, wenn irgendwelche Knochen gebrochen werden. Es gibt einen Moment, den sieht man im Trailer, da springt Daredevil auf ein Bein von jemandem und bricht es ihm offensichtlich. Das tut auch weh, wenn man das in echt so sieht in der Serie. Oder auch mehr als im Trailer. Ich behaupte aber, und das ist jetzt mal so ein Take von mir, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn du die Serie zu Ende geguckt hast. Ich glaube, in dieser Serie passiert gegen Ende der brutalste Kill, den ich jemals im MCU gesehen habe. Und ich glaube, das wird noch lange Zeit so bleiben im MCU.
Habe ich gehört. Ich habe etwas derartiges letztens gehört, dass jemand gesagt hat. Jemand ist so weit gegangen, und zwar ein Horror-Channel, der gesagt hat, selbst gewisse Splatter-Filme gehen nicht so weit.
Ja, es ist, es geht Game of Thrones weit.
Okay.
Und damit teaser ich jetzt hoffentlich nicht zu viel. Das finde ich doch bemerkenswert, dass man es droppen muss. Es wirkt aber auch dadurch ein bisschen prätentiös, weil du hast diese Gewaltspitzen so selten in der neuen Serie. Wenn, dann kicken sie natürlich auch richtig. Aber das ist dann auch teilweise. Es ist ja oft ein Moment, wo man sich fragen muss, ist das so ein Nachdrehergebnis oder nicht? Wie jetzt zum Beispiel der Anfang. Also ich glaube, die Serie wäre gar nicht so krass. Ich hab sogar gehört, sie haben sie zuerst gar nicht R-rated gedreht. Ich glaube, das ist nach den 6 Episoden erst entschieden worden und dann hat man entsprechend umgeschrieben. Meine ich. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Zumindest war man laut drüber nachgedacht.
Ja, also die ursprüngliche Idee war, dass das eine leichtfüßige Legal Drama Show ist. Also, das würde sich damit decken, was du gerade sagst.
Ich erinnere mich gerade, dass Charlie Cox selber erzählt hat, dass er auch sogar der Überzeugung immer noch ist, man kann es auch PG-13 machen, aber sie haben sich jetzt ultimativ dann doch dagegen entschieden. Und damit ist er auch fein. Aber er ist auch schon der Meinung, man hätte Daredevil auch ohne das R-Rating machen können. Ich meine, Christopher Nolan beweist das ja immer wieder mit seinen Sachen, die ja teilweise sehr brutal sind, aber nie ins R-Rating gehen, außer es ist, warte mal, Oppenheimer ist R-Rated, ne? Außer es ist Oppenheimer. Und selbst da ist es nicht wegen Brutalität, sondern wegen einigen Bildern, die man einfach sieht.
Und Nacktheit.
Und Nacktheit stimmt natürlich, das ist der Hauptgrund. Apropos Nacktheit, Nacktheit sieht man hier nicht wirklich, also wir sind immer noch im MCU. Es gab eine Stelle, da dachte ich, oh, das wird jetzt spicy. Oh, das geht hier neues Territorium. Und dann ist es ein James-Bond-Cutaway. Also es war doch nicht ganz so. Aber zumindest, man merkt, dass es eine andere Art von, anderes Publikum hat. Dass diese Serie von anderes Publikum produziert ist. Und das finde ich erfrischend für das Marvel-Universum. Jetzt kommen wir endlich zu deinen Figuren.
Naja, ich wollte noch eine Sache sagen, wenn du schon drauf ansprichst. Mhm. Die originale Netflix-Serie, die war eigentlich immer nur brutal, war sie krass organisch, wenn es so um die Figuren ging, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, und erneut, das würden böse Zungen behaupten, ja, das hat man ja manchmal, die Show will edgy sein und sie verwechselt brutal mit edgy, weißt du? Was ich damit meine ist, guck dir mal Season 1 von Daredevil auf Netflix nochmal an. Mhm. Ja? Die war gar nicht so brutal. Die hatte halt krass choreografierte und unfassbar geile One-Takes mit Action, wo es halt auf die Fresse gab. Aber das war nicht so mit krassen Knochenbrüchen oder sonst was.
Die Autos für?
Ja, das ist die eine Sache. Aber die genau, aber die ging halt darum, um Wilson Fisk zu charakterisieren. Mhm. Wenn man sich den Trailer schon anguckt, gibt es eine Szene, in der es ausschaut, als wenn Matt Murdock jemandem das Genick bricht. Und ich so, das macht doch Matt Murdock gar nicht. Ja? Also zum Beispiel in der Daredevil Netflix-Serie wurde die Brutalität richtig hochgeschraubt in Season 2, als Punisher dazu kam. Da gibt es diese Szene im Knast, wo ich mir selber dachte, ja, aber das ist doch der Punisher. Also gehen die da jetzt, oh shit, die gehen all in. Also ich weiß noch, dass mir da die Kinnlade runtergefallen ist, weil der sticht die halt ab, der rammt den Sachen in den Körper und so weiter. Aber das fühlt sich nicht so an, als würde man edgy sein, um edgy zu sein. Es ist halt diese Figur. Es wäre komisch, wenn diese Figur immer sagt, ich box dich und du bleibst liegen. Sich dann so verhalten würde wie Daredevil, weil Daredevil achtet darauf, dass seine Leute, die er verhaut, häufig keine bleibenden Schäden haben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ich habe, glaube ich, eine Anschlussfrage, aber ich will erst, dass du deinen Punkt zu Ende führst. Oder bist du da fertig? Weil dann hätte ich eine Frage an dich.
Das war der Punkt nur zur Brutalität. Ja. Also, ich habe noch einen anderen Punkt, aber frag erst mal.
Darf ich den als Überleitung benutzen?
Bitte.
Ich habe ein Grundproblem, das ich jetzt schon immer wieder gesagt habe. Ich habe bei vielen Figuren den Eindruck, vielleicht täuscht mich auch meine Erinnerung oder meine Interpretation der Figuren, dass sie sich anders verhalten, als ich dachte oder denken würde nach den ersten drei Staffeln. Also, ich habe bei sehr vielen Figuren mir in Klammer dazu geschrieben, out of character. Und sogar innerhalb der Serie out of character. Und jetzt ganz explizit zu Frank Castle, zum Punisher. Er tötet ja. Aber genießt er das, dass er die Leute umbringt?
Ja und nein. Es gibt ja dieses Ding vor Gericht, aber da geht er auch quasi ins Gefängnis, weil er erpresst wird von Wilson Fisk. I loved it. Hell, I enjoyed it. Yeah? I'm your Punisher. Aber du hast nicht das Gefühl, in ihm schlummert schon ein kleiner Sadist, aber würde er jetzt mit einem fetten Grinsen irgendwie Leute abknallen? Ich glaube nicht.
Und ich glaube, das macht er in der Serie.
Okay, soweit war ich halt
also,
noch
nicht. Das ist mal mein Gefühl. Nee, das ist nur mein Gefühl. Ich glaube, dass er es hier mehr genießt, als ich es vom Punisher erwarte. Ich war wirklich ein bisschen perplex.
Ja, aber es würde passen, es wäre eine gute Überleitung zu einem Problem, das ich mit der Show habe.
Ja.
Und zwar, ich kann mir vorstellen, dass das stimmt und dass er das so in der Daredevil Born Again Show macht. Ah. Weil die müssen eine Menge runterdummen, habe ich das Gefühl. Ah. Und das ärgert mich. Also es ist halt dieses Disney-Problem. Ah. Und da gibt es einfach runtergedummte Momente. Mhm. So, Wilson Fisk ist nicht mehr der brillante Manipulator ever. Mhm. Ist er immer noch. Ist da immer noch irgendwas? Ja, ist er jetzt endlich näher dran an dem Wilson Fisk aus Netflix? Ja. Aber er befindet sich in einer Welt, in der jeder halt dumm ist. Mhm. Weißt du? Und der größte Supermanipulator zu sein, bedeutet, du sitzt in einem Raum mit anderen extrem intelligenten Menschen und du kommst on top raus, weil du halt so gerissen bist und so diabolisch und Masterplan hattest. Wenn du dir anguckst, wie hart Wilson Fisk Point Dexter benutzt hat in Season 3, nur um ihm dann am Ende das Rückgrat zu brechen, so ist das krass, weißt du? Aber wir sind ja trotzdem perfiderweise manchmal auf seiner Seite, weil seine Liebe für Vanessa ist echt. Ja? Die ist echt. Auch die Bildsprache, wo das Blut von ihm dieses Bild bespritzt, das so ein weißes Bild war, weißt du, und das stand für die Unschuld und die Liebe und das hat er auch noch bei Vanessa gekauft. Darauf wird ja überhaupt nicht eingegangen. So gar nicht.
Jetzt in der neuen Serie?
Ja, so gar nicht. Okay, aber ich sag nur, die Serie fängt an.
Ja, ja.
Und Daredevil Season 3 geht damit aus, du wirst Vanessa nie haben. Du bist jetzt weg im Knast für immer. Morgan Freeman Voice, as it turns out, he would in fact have her again. Weißt du, so, und das ist ein bisschen komisch. Also,
Lass mich da einhaken, ich gebe dir da recht. Also, ich finde, muss der Serie zugestehen, sowas, was du gerade als Problem hast, wird dann doch aufgegriffen, ohne was zu verraten. Und das finde ich schön. Es wird auch oft symbolisch aufgegriffen. Also, es wird gar nicht geredet darüber, sondern es wird nur gezeigt.
Das finde ich gut.
Und Leute, die die andere Serie kennen, sitzen da, aha, das kenne ich doch. Und das gibt denen mehr. Und wenn euch das fehlt, habt ihr ein Problem für die Serie. Die Serie wird aktiv schlechter, wenn ihr die andere nicht gesehen habt. So, nur das dazu. Das andere ist aber, Vanessa Fisk ist für mich so out of character im Verhältnis zu dem Ende von Staffel 3. Ich war wirklich perplex. Ich saß da und habe gedacht, verwechsel ich hier gerade was? Das ist doch nicht dieselbe Schauspielerin dann, weil die spielt, das ist eine komplett andere Person. Und ich habe das googeln müssen. Ich habe googeln müssen, Vanessa Fisk, wie sieht die aus? Ne? Das ist dieselbe.
Ja. Yeah.
Aber sie spielt das komplett anders. Ich finde, das ist eine komplett andere Figur.
Ja, das liegt auch daran, erneut, sie hatten vor, Ayelet Zuerit heißt sie, die, meine ich, die Schauspielerin. Ich guck mal eben, müsste ihr Name sein. Ayelet Zuerit. Sie sollte ursprünglich umgecastet werden.
Okay.
Weil die eine neue Interpretation von Vanessa haben wollten.
Wir haben eine neue gekriegt.
Und da gab es schon eine, die hier, Sandrine Holt. Die kennt man aus, aus Resident Evil Apocalypse kenne ich die her. Da ist es diese Redakteurin, ja.
Weiß ich nicht mehr.
Also, die sollte das ursprünglich sein. Und dann hat man aber, weil man ja gesagt hat, OG und Born Again und wir bringen alle zurück. Und dann bringt man auf die Bühne sie, Foggy Nelson, Karen Page, Wilson Fisk und Daredevil, weißt du? Da denke ich mir. Ist das richtig? Ist das echtes Marketing oder da ist was fishy? Also, wenn man sich so anguckt, wie sich zumindest die ersten zwei Episoden. Da weißt du mehr, aber würdest du sagen, dass das mittlerweile akkurat ist, dass das der Ensemble-Cast der Show ist?
Ich habe ja schon gesagt, ich finde, man merkt, was zusammengeschustert ist und was nicht. Aber man merkt auch den Willen, weil Vanessa Fisk ist für mich hier eine andere Person, aber es gibt einen Story-Arc drumherum, der das zumindest aufarbeitet. Und das schätze ich schon wieder in der Serie. Es wird nicht im Nirvana stehen gelassen. Und das finde ich okay. Ich würde auch behaupten, all diese Figuren werden nicht komplett in Nirvana stehen gelassen, aber sie müssen was ausbügeln, was diese ersten 6 Episoden mal angerichtet haben. Ich finde, das merkt man. Wenn man das weiß, wie gesagt, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Wenn man es weiß, sitzt man ganze Zeit bei Story Arcs und denkt, du bist dazu gekommen. Und es gibt nur ganz wenige ADR-Momente, wie wir sie an unseren ganzen Marvel-Reviews der letzten Jahre immer wieder erwähnen mussten, dass man gemerkt hat, dass man was verändert hat, dass Schauspieler Sachen neu eingesprochen haben und immer plotrelevant, weil sie was geändert haben. Das hast du hier ist es mir in der ganzen Staffel nur einmal aufgefallen. Es ist vielleicht öfter passiert, aber es ist mir nur einmal aufgefallen. Mhm. Und es war sogar ein bisschen handlungsrelevant. Deswegen würde ich sogar sagen, ja, okay, auch das war ursprünglich ein bisschen anders, weil das immer so bei diesen Gerichtsdrama-Elementen. Du hast ja schon gesagt, es war eher so ein bisschen leichtfüßiger gedacht.
Ja,
das ergibt jetzt für mich im Nachhinein auch total Sinn, weil ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist in den Credits. Ist dir aufgefallen, dass sich ein Nachname gedoppelt hat in den Credits?
Nee.
Da habe ich ein witziges Meme heute dazu gesehen. Dann tauchte dieser Name auf und hat jemand daneben das Bild von Yoda gepostet aus Empire Strikes Back, als er in den Himmel schaut und dann, glaube ich, zu Obi-Wan hinter sich gesagt hat:
There's another.
There's another. Und der Name, den man sieht, ist David Feige.
Oh, oh.
Und jetzt sage ich dir, don't fall for it. Der ist nicht verwandt oder verschwägert mit Kevin Feige.
Okay.
Aber weißt du, was der ist?
Ja.
Der ist Anwalt.
Ach, krass.
Und er hat an den Drehbüchern mitgeschrieben. Eine Episode hat er den vollen Credit. Ich ahne welche. Ich weiß aber nicht sicher, ob es die ist. Aber dadurch, dass es ja ein Writer's Room ist, sitzt da einfach mal mit im Writers Room, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Und macht damit genau das, was du in She-Hulk ja kritisiert hast, was dann eben nicht passiert ist. Dass sich auch nur irgendjemand mal mit Recht in Amerika auseinandergesetzt hätte und wie sowas funktioniert. Und das muss ich jetzt dieser Serie sogar hoch anrechnen. Das hat mir ja in Daredevil ursprünglich Netflix immer gefehlt. Der ganze Anwaltskram lief immer darauf hinaus, wir haben einen Klienten, der ist offensichtlich unschuldig, kann sich keinen guten Anwalt leisten, deswegen sind wir seine Anwälte und wir können ihn mit normalem Recht da nicht rausboxen, Daredevil muss eingreifen. Und hier hast du die Konstellation, dass Matt Murdock versucht, Recht zu benutzen. Und das fand ich spannend.
Ich muss auch dazu sagen, weil es kommen halt immer alle, du magst She-Hulk nicht wegen blablabla. Ich guck gerade tatsächlich parallel zu meinem Lost Rewatch, gucke ich gerade wieder Ally McBeal.
Mhm.
Und Ally McBeal ist halt wie jede David E. Kelly-Serie richtig geprägt von Rechtsexpertisen. Der Typ ist ein Anwalt gewesen. Deswegen hat er ja eine Anwaltsserie nach der anderen gemacht. Er hat Ally McBeal gemacht, er hat The Practice gemacht und er hat die beste der drei Serien Boston Legal gemacht. Mhm. Und der kann das einfach, weißt du? Mhm. Und ich finde, She-Hulk hat halt vorgegeben, Ally McBeal zu sein, war aber gar nichts. Also das war halt von vorne bis hinten nichts. Als Meta hat es nicht funktioniert, als Rechtsserie hat es nicht funktioniert, als Superhelden-Serie hat es nicht funktioniert, als Hulk-Spin-Off hat es nicht funktioniert. Es ist einfach ekelhaft scheiße. So, also es ist wirklich für mich das Schlimmste, was ich hier ertragen musste. Da gucke ich mir lieber Reruns von GZSZ an. Muss ich wirklich sagen. Aber gut.
Und jetzt, um kurz auf die Dramaturgie zu kommen, bevor wir jetzt endlich in den Mini-Spoiler-Part gehen. Wie gesagt, es hat Gerichtsdrama-Elemente, auch eher so episodisch, was ich ganz toll fand. Aber all das, was wir bis jetzt gesagt haben, auch wegen den Charakteren, läuft ja auf eine große Symbolik hinaus. Matt Murdock versucht nicht der Daredevil zu sein. Aber er muss ja irgendwann wiedergeboren werden, weil, Achtung, Spoiler, steht im Titel.
Ja, yeah.
Okay, also spoilere ich euch nicht, wenn ich sage, natürlich wird früher oder später, wird er sich das Kostüm anziehen.
Sieht man auch schon im Trailer.
Das sieht man im Trailer. Aber was mich da schon wieder gestört hat, und das war wirklich wieder so ein, ich hab's mir extra aufgeschrieben, Out-of-Character-Moment, das ist, du hast 9 Episoden, man könnte sogar sagen 2 Staffeln, ein ganzer Serientitel, der damit zu tun hat, dass er sich überwinden muss, wieder die Maske anzuziehen.
Ja.
Okay? Und er macht es in einem, und ich verrate hoffentlich nicht zu viel, in einem, ach, fuck it, Moment. Es ist wirklich so, ach, fuck it, bin ich halt wieder Daredevil. Und dann denke ich so, what? darauf, dieses Hinarbeiten und, weißt du, wir reden ja gerne über Slowburns. Mhm. Das ist jetzt keine Slowburn-Serie, aber wenn du schon auf etwas hinarbeitest, was ein Slowburn macht, dann muss es aber auch knallen, wenn es wirklich passiert.
Ja.
Und ich finde, es knallt nicht, weil das auch wieder wirkt wie letzter Sekunde hingerotzt, okay, wir machen jetzt schon den Turn. Ursprünglich hätten wir das am Ende der Staffel gemacht oder so. Ich glaube, das war tatsächlich der Plan. Und so ist es halt gar nicht. Und deswegen ist es ein Ach-fuck-it-Moment. Und das,
schade.
Das fand ich scheiße. Das fand ich schade, ja, schade.
Ja, soweit bin ich nicht. Soweit bin ich noch nicht. Das kann ich ja halt nicht sagen. Aber ich sehe ja im Trailer, gibt es eine Szene, wo er wirklich seinen Schrank aufmacht. Und das sind alle unterschiedlichen Daredevil-Helme, inklusive. Und ich glaube, das wird das kannst du mir ja sagen, das ist die einzige Anspielung auf She-Hulk, weil da auch der gelbe Helm drin ist.
Da ist auch der gelbe Helm drin. So, und ich muss jetzt was verraten, aber das ist mein Problem. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in der Serie war. Es kann aber sein, dass das für eine Millisekunde drin war und ich habe gerade was in mein Notizbuch geschrieben. Weil ich habe hier ein vollgekritzeltes Notizbuch, das ich brav ausgefüllt habe, während ich das geguckt habe. Und also ich habe aber den Moment extra zweimal gesehen. Ich habe diesen Ach-fuck-it-Moment mir extra zweimal angeschaut, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das für den Helm, das muss doch hier vorkommen. Hm. Vielleicht kam es später irgendwann. Und ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es, also bitte, wenn ihr in 9 Wochen auch alles gesehen habt, verteufelt mich oder gebt mir recht. Ich glaube, das war nicht drin. Oder es kommt ganz am Ende vor. Da gibt es auch noch mal einen Moment, wo das ganz gut reinpassen würde. Aber ja, kann ich gar nichts dazu sagen, leider.
Ja, dann sprechen wir erstmal über das Intro. Weil wir sind jetzt im Spoiler-Part.
Wir können jetzt in den Spoiler-Part gehen. Gehen wir in den Spoiler-Part. Also Intro meinst du nicht die Credits? Also wie gesagt, Spoiler für die ersten 2 Episoden. Sondern in dem Fall reden wir sogar nur über die ersten 10 Minuten.
Ja, Foggy ist zurückgebracht worden. Yay!
Geil.
Goodbye, Foggy.
So macht man das doch bei modernen Reboots.
Ja, also Foggy war so krass tot, als ich den schon gesehen habe. Es hat noch gefehlt, dass er sagt, weißt du, was ich liebe? Zu leben. Leben ist schön.
Es war sogar so, okay, ich habe den Trailer gesehen. Ich habe Foggy da 2-mal vielleicht gesehen und das beides ist in dieser Szene. Okay, alles klar. Tschüss, Foggy.
Es war
also,
so.
Da hatte ich null Anspannung, dass das irgendwie positiv für ihn endet, die Situation.
Nee, es war wirklich wieder wie der Typ in Alien vs. Predator, der alle 2 Sekunden sagt, ach, ich liebe das Leben so sehr. Guck mal, das sind meine Kinder, die zu Hause auf mich warten. Ich mache jetzt ein Foto aus der Antarktis für die. Hey, übrigens, hier, ich bin's euer Dad. Mir geht's richtig gut beim Leben. Und du so, also es hat wirklich so, du weißt so krass, dass der stirbt. So, das ist so, weißt du, selbst wenn in Alien vs. Predator, wo es, glaube ich, eine Crew von 16 Leuten gibt, und du weißt, ihr seid viel zu viele. Also ich gehe davon aus, wir haben ja nicht ohne Grund 2 der ikonischsten Horrormonster aller Zeiten in diesem Film. Und dann eine Crew von 16 Leuten. Das werden mindestens 14 krasse Kills sein. Aber der Typ, der ist ja tot. Also da bei dem war es so, ey, egal was mit den anderen ist, der wird so viel sterben, weil der liebt sein Leben so sehr. Und scheint auch sein Hobby zu sein, lebendig zu sein. So. Und bei Foggy war das so ähnlich. So, hey, guck mal, hübsche Anwältin, ich flirte mit dir. Und die, oh, Foggy, guck mal, wie der sich macht. Sollen wir eingreifen? Nee.
Heute feiere ich mal richtig. Heute ist ein guter Tag
zum Heute Sterben. Ist ein guter Tag zum Leben.
Zum Leben eigentlich, ja.
Ja.
Ja, und so.
Aber ich
dann
muss
auch
sagen, das hat zur krassesten Sequenz geführt. Wir machen jetzt Witze, aber es hat mich ja trotzdem getroffen. Ich fand die Idee geil, dass Matt Murdock den Herzschlag von Foggy hört, während er gegen Bullseye kämpft. Mhm. Und je langsamer der Herzschlag wird, je weniger es wird, desto wütender wird er. Das fand ich eine richtig geile inszenatorische Entscheidung. Auch, dass dieser Kampf. Klar, diese Gasbombe, das war kein gutes CGI, diese Rauchbombe. Aber wenn man einfach die beiden klar sehen konnte, dann hatte das ein bisschen wieder was von Netflix-Ästhetik. Ich meine, das, wenn ein Messer nach dem anderen in Matt Murdock wirklich reinfliegt, der sieht aus wie ein Stachelschwein. Ja? Und er boxt auf den einen. Und das ist wirklich so eine tolle Choreografie. Und da hast du auch nicht das Gefühl, weil ich habe Brave New World vor kurzem im Kino gesehen. Das war ein Big-Budget-Film mit 180 Millionen Dollar in Reshoots. Mhm. Und es sah aus, als wenn jeder auf seinen Einsatz gewartet hat bei der Action-Sequenz. Mhm. So, ich hau dich jetzt. Bumm. Ja. Also, das war ja sowieso so ein Müllfilm. Aber das hat sich wirklich wieder angefühlt wie was mit einer Vision. Ich fand's auch geil, der Vergleich. Zwei Leute in solchen Kostümen, Bullseye, der egal, wo er hingeht, fliegt noch ein Messer, noch ein Typ mehr im Weg, den er umbringt und so weiter. Und Daredevil das Gegenteil. Ich spring da rein, ich rette dich, ich, also noch in der Bar, bis er wortwörtlich, und das ist Zitat, Pilotfolge Netflix, let the devil out. Und dass er ihn dann da vom Dach schmeißt und dann auch seine Maske runterfällt. Das ist so dieser Peter Parker, Spider-Man 2, Raimi-Moment, Daredevil no more, Spider-Man no more. Mhm. CGI war ein bisschen dodgy, muss ich sagen. Mhm. Und warum Mr. Poindexter da einfach vom Boden aufstehen kann, habe ich auch noch nicht ganz kapiert.
Wie meinst du das? Also, dass er das überlebt?
Ja.
Ach, das ist ein Ding, das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, aber ich habe es vergessen, ein Skript reinzumachen. Das hatte ich hier nur aufgeschrieben. Die Serie ist sehr plot-convenient an vielen Stellen. Also man ist immer wieder, erwischt sich dabei, okay, er überlebt, weil er überleben muss. Okay, du bist mit dieser Therapeutin zusammen, weil es die sein muss. Und sie ist Therapeutin, weil sie Therapeutin sein muss. Die auch noch ein Buch geschrieben hat, wie Augenzwinkern. Weißt du noch, wie ihr Buch heißt? Das sieht man, warte mal, war das in der zweiten Folge schon?
Nee.
Achso, okay, dann das kann ich
auch nicht verraten. Obwohl, doch, da will ja doch, jemand eine Unterschrift. Wie war denn Ihr Buch nochmal?
Ihr Buch heißt Live Without Fear.
Oh.
Oh, The Man With No Fear, Live Without Fear. Was ja noch ein Foreshadowing ist, dass die zwei nicht so gut zusammenpassen. Ich meine, ist ja auch klar, weil Karen Page gibt's ja auch noch. Und die Therapeutin ist auch ein Out-of-Character-Character innerhalb einer Staffel, in der sie zuerst eingeführt wurde. Sie ist eine Figur, die, finde ich, einen eindeutigen Bruch irgendwann hat, wo ich wirklich das Gefühl hatte, du bist gerade komplett anderer Mensch als in den Folgen davor. Wer hat das denn geschrieben?
Also die Serie, da muss ich auch sowas sagen, dafür, dass die Serie so tut, als wäre sie halt ein reines Sequel zu Daredevil Season 4 und gleichzeitig so ein MCU-Ding, also Spider-Man wird ganz kurz erwähnt. So, dass Wilson Fisk, der jetzt als Bürgermeister keinerlei Vigilantes ertragen wird, ob du dich jetzt als Teufel oder als Spinne verkleidest. Ja. Aber das Komische ist, es kommen neue Figuren rein, die noch nie erwähnt wurden. Da dachte ich auch ganz kurz, hab ich was verpasst? Hab ich was verpasst? Und da gehen sie halt davon aus, dass du die Comics einfach kennst. Und zwar...
Boah, also selbsterklärend für dich.
Ja, aber Hector Ayala als White Tiger, ja, spielt mit.
Das Gegenstück zum Black Panther? Fragezeichen.
Ja, keine Ahnung.
Black Panther, White Tiger. Ich habe wirklich gedacht, Marvel ist aber nicht sehr kreativ. Und ich war sehr froh, also in dem Fall fände ich sehr unglücklich, wenn eine Kreatur, also wenn ein Held White Tiger heißt oder drunter dann so ein weißer Ku Klux Klan-Fan gewesen wäre oder sowas.
Also ey, das war schon... Ey, aber sowas gibt's bei Peacemaker, den White Dragon, wenn wir fair sind.
Ja, stimmt. Eben.
So, wenn wir fair
sind. Peacemaker ist ja auch selbstironisch.
Ja.
Und MCU in dem Fall nicht.
Nee, aber das Ding ist, da sagen die vor Gericht, er hat sein Amulett und nur das gibt ihm Superkräfte. Und ich, ach so, so funktioniert der. So, das fand ich.
Magic Amulet, sagen sie.
Hä?
Sie sagen ja auch, das ist sogar ein Magic Amulet.
Ja, also und ich so, das so, ist okay, aber...
Ist das jetzt wirklich magisch? Also es klingt so, als würden sie sich über ihn lustig machen.
Ja, aber nee, aber die sagen das vollkommen bierernst. Und ich, okay, das ist ja komisch. So, ich wünschte, das war der das ist Katana-Moment. She's got my back. Aber, eine Sache, die halt sehr tragisch ist, sie hatten wahrscheinlich mehr mit der Figur vor.
Ja.
Aber Kamar de los Reyes, der ihn spielt, ist gestorben.
Das hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt.
Ja, der ist am 24. Dezember gestorben. Und deswegen wurde die zweite Episode sogar ihm gewidmet.
Aber dann ist er ja nach den Dreharbeiten gestorben.
Ja, nach den Dreharbeiten. Aber ich weiß nicht, was sie noch vorhatten mit ihm für die nächste Staffel oder sonst was.
Ich finde, sie haben einen guten Arc mit ihm erzählt.
Okay.
Ich glaube, das hat nichts geändert, außer dass man ihm eine Folge gewidmet hat, jetzt wo du sagst. Ich dachte erst, er wäre während den Dreharbeiten gestorben, als du mir das gesagt hast.
Ich dachte halt wirklich, dass ich fand es schockierend, aber gleichzeitig finde ich, hatte er kein, das finde ich halt schade, gerade wenn so eine Tragödie das überschattet. Mhm. Finde ich es ein bisschen schade, dass er keine so tolle Einführung gekriegt hat, weißt du? Er hat im Grunde genommen die Einführung gekriegt, weißt du noch, als Tony Stark in Civil War Spider-Man rekrutiert hat?
Ja, anhand von Videoaufnahmen.
Ja, und ihm das Telefon zeigt und sagt, das bist du, oder? Mhm. Aber dann, da zielt ja die Szene darauf hinaus, dass wir alle Spider-Man kennen, weil Spider-Man ist eine popkulturelle Ikone, die jeder kennt, selbst jemand, der die Filme nicht guckt und keinen Comic in der Hand hat. Spider-Man, den kennt man einfach, den kennt jeder, weißt du? Mhm. Aber White Tiger hat nicht den gleichen Effekt.
Das klingt auch mehr wie, wir hatten kein Budget für Black Panther. Es ist halt... Also es ist auch der Name und alles, auch das Kostüm, das sieht gar nicht
MCU aus. Je trauriger es ist, ich muss gerade drüber nachdenken, sowohl der Schauspieler, der Black Panther spielt, als auch der Schauspieler, der White Tiger spielt.
Ja, okay, gut, die Connection habe ich jetzt gar nicht gemacht, aber ja. Fand ich merkwürdig. Muse kriegt man ja auch ein bisschen mit aus dem Trailer, ohne jetzt zu viel zu verraten. Muse,
ja.
Jeder kennt's, die Band aus Twilight. das ist ein, was ist denn das? Kannst du was dazu erzählen, als jemand, der noch nicht in der Serie gesehen hat? Ich will dazu eigentlich gar nichts sagen.
Ich weiß nur, dass es ein krasser, psychopathischer Killer ist.
Okay. Ja, so sieht man es ja auch in dem Trailer. Hat blutige Augen im Trailer auf der Maske, also Blut ist ein Thema. Nee, dann will ich gar nicht so viel dazu verraten. Auch hier hatte ich hier und da das Gefühl, das wirkt reingeschrieben. Also als würde es gar nicht zur ursprünglichen Geschichte gehören. Da ist es ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, wie das wirklich geplant war, mit dass Daredevil zurückkommt. Dann will ich dazu nicht zu viel verraten. Ich möchte aber euch in einer Sache warnen. Und zwar, was eure Erwartungshaltung angeht an diese Serie. Wir wissen ja, es sind 2 Staffeln schon geplant, / ich glaube, abgedreht. Zu 18 Folgen. Ich glaube sogar, der ursprüngliche Plan war eine Staffel mit irgendwas über 10 bis 18 Folgen, eine Staffel. Und sie haben jetzt 2 Staffeln draus gemacht, meine ich. Und ich finde, das spürt man. Das ist etwas, was ich der Serie angreifen würde. Typisch MCU aber auch ein bisschen. Lass uns das mal nicht zu Ende erzählen. Wir haben ja noch was geplant. Mhm. Und deswegen lassen wir es ein bisschen offen. Und ich finde, die Serie fühlt sich gegen Ende mehr an, als hätte sie ein Mid-Season-Finale gehabt, statt ein Staffelfinale.
Oh, das ist schade.
Und das finde ich wirklich sehr schade. Und da muss ich euch warnen, damit ihr einfach in eure Erwartungshaltung schraubt. Ich, weißt du, wenn es danach weitergegangen wäre, hätte ich sofort weitergeschaut. Also ich würde das der Serie gar nicht zu sehr anlasten. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt darauf jetzt lange warten müssen.
Ja, diese Daredevil-Seasons auf Netflix, die hatten immer trotzdem eine Conclusio zu dem Arc, der in der Season wichtig war.
Natürlich, genau.
Und das
vor allem, es hätte auch jederzeit zu Ende sein können. Das wusste man
ja. Ja, aber ich finde, sowas gehört sich trotzdem in einer Serie, dass irgendeine Art Conclusio mit einer Staffel erreicht wird.
Selbst ich meine, Lost hat eine Conclusio, wo es in den größten Cliffhangern endet.
Ich wollte gerade Lost als Beispiel nehmen. Mhm. Jede Season hat definitiv ein Ende, wo ein Arc beendet wird. Und du weißt, okay, ich glaube, in die Richtung geht es in der nächsten Staffel. Weißt du, klar, Cliffhanger und Schock und ich will weiter. Aber diese Geschichte ist jetzt erstmal erzählt. Das ist schade. Okay.
Das war's.
Ich glaube, wir sind durch.
Ja.
Das ist viel länger geworden, als ich dachte.
Das dachte ich auch. Aber ja, mei.
Sushi Glory Hole.
Wir sind langsam auf. Wie bitte?
Was?
Was hast du gesagt?
Ich glaube, ich habe gar nichts gesagt.
Okay. Okay. Don't leave.
Alright, hast du ein gutes Schlusswort?
Ich habe tatsächlich nichts. Du bist doch der mit den Daredevil-Zitaten, oder?
Ich habe halt nur die ersten 2 Episoden gesehen, deswegen mache ich es für mich. In den ersten 2 Episoden gab es ein bisschen wenig Daredevil in der Show, die Daredevil hieß. Deswegen zitiere ich erneut Matt Murdock und sage: Let the devil out.